Was ich noch weiß als Kind, ich war in der Familie eigentlich immer eher der, der der Revoluzer war. Also der, der sich nicht so gerne an die Regeln gehalten hat. Und auch das ist mir, glaube ich, ein bisschen bis heute geblieben. Ja, man wird schon ein wenig schmerzbefreit. Das muss man sagen. Sie haben ja eine Zeit lang auch versucht, mich wie vor mir andere Oppositionspolitiker irgendwo fertig zu machen. Das habe ich am eigenen Leib gespürt. Aber ich habe Gott sei Dank kein relativ dickes Fell und ich halte das schon aus. Politik ist leider, was mir völlig widerstrebt, immer mehr Marketing geworden. Man muss Marketing machen und auf den sozialen Medien präsent sein und Videos drehen und das ganze Zeug machen, das ich hasse. Wenn ich heute sage Berlusconi, ich habe ihn nie gemocht, da muss ich sagen, heute hätte ich ihn gerne, weil zwischen Trump und Putin wäre ein Berlusconi viel besser als alles das, was wir heute haben. Und damit sage ich ja schon, wie sehr das ganze System schwächer geworden ist als früher. Ich hätte Politik eigentlich schon wieder gelassen, wenn sie ein bisschen netter mit mir gewesen wären, und so bleibe ich erst recht.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zum FF-Podcast aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Mein Name ist Alexandra Aschbacher und ich freue mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in diesem neuen Jahr mit dabei sind. Heute ist bei uns im Studio Paul Köllensberger, der Landtagsabgeordnete vom Team K und Vorsitzender des Team Ks. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Ihre Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen, aber wir versuchen es trotzdem.
Soll eh gut klingen, wenn Sie ein bisschen...
Genau. Wie geht es Ihnen gerade, abgesehen von der Stimme, von ein bisschen Halsentzündung?
Na, also das ist minimal. Nein, das geht mir sehr gut. Es fehlt mir gar nichts, sowohl gesundheitlich als beruflich. Ich bin eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen.
Das ist eine schöne Antwort, weil es auch nicht mehr selbstverständlich, dass man zufrieden ist. Ich werde Sie jetzt ganz kurz vorstellen, Herr Köllensberger, für jene, die Sie noch nicht so gut kennen, Ihren Lebenslauf, ein bisschen die Eckdaten umreißen. Wenn etwas falsch ist, wenn etwas Wichtiges fehlt, bitte ergänzen, damit wir das für die Zukunft dann richtigstellen können. Ja. Sie wurden 1970 in Bozen geboren, sind auch in Bozen aufgewachsen. Sie besuchten das Franziskanergymnasium in Bozen und studierten anschließend an der Wirtschaftsfakultät der Uni Bologna, schlossen das Studium aber nicht ab. Sie waren circa 10 Jahre im Internetsektor und im Bereich der erneuerbaren Energien als Angestellter und Unternehmer tätig. 2013 kandidierten Sie erstmals für den Südtiroler Landtag, damals noch für Beppe Grillos Movimento 5 Stelle. 2018 traten Sie mit dem Team Köllensberger an, das 15,2% und 6 Mandate erringen konnte. 2023 gelang die Wiederwahl und Sie sind dreifacher Vater und leben nach wie vor in Bozen.
Das ist alles richtig.
Ja. Alles richtig, ja. Fein. Ein bisschen zum Warmwerden bekomme ich ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sie sollten sich für eine Antwort entscheiden. Sie können, wenn wir gnädig sind, auch beides sagen, allerdings mit einer sehr guten Begründung.
Okay.
Gratis-Öffis oder Klimaticket?
Gratis-Öffis.
Beppe Grillo oder Giuseppe Conte?
Beppe Grillo.
Öffentliche Parteienfinanzierung oder ein System so wie in den USA, wo Politik von Unternehmen und Großspenden abhängig ist?
Besser eine öffentliche Parteienfinanzierung, aber das ist natürlich erklärungsbedürftig. Ich könnte erklären, warum, aber wenn ich ja Nein sagen muss, dann die öffentliche Parteienfinanzierung.
Kochen oder bekocht werden?
Ich koche sehr gerne, aber beides. Das muss ich jetzt begründen, aber nein, beides.
Tourismus-Obergrenze, ja oder nein?
Ja, unbedingt.
Lega oder Fratelli d'Italia?
Weder noch.
IDM, Abschaffung oder Reform?
Na, Reform.
Podcast oder Radio?
Also Podcast muss ich fast
Sie
sagen.
Sie müssen jetzt fast Podcast sagen. Sie haben einige Themen angesprochen, die vielleicht erklärungsbedürftig wären. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch inhaltlich ein bisschen mehr dazu. Wissen Sie eigentlich noch, warum Sie Politiker werden wollten?
Ja, das weiß ich genau. Und vor allem, ich wollte nicht Politiker werden. Das war damals so. Ich hatte durch meine berufliche Laufbahn, ich war Anteilhaber und Geschäftsführer einer Internetfirma und damals durch meine Arbeit den Casaleggio, Gian Roberto Casaleggio, der schon lange verstorben ist, kennengelernt. Der machte nämlich genau das Gleiche und wir hatten ein paar Kunden gemeinsam. Und der fragte mich oft, ob ich nicht auch Politik machen möchte. Und ich habe ihm immer gesagt, nein, ich habe keine Zeit dazu und mein Lebensplan schaut eigentlich anders aus. Gleichzeitig war ich ja sehr früh Vater schon geworden, mit 25, was unter anderem der Grund war, warum ich mein Studium dann nicht beendet habe, sondern eben arbeiten gegangen bin und damals schon eigentlich im digitalen Sektor angefangen habe. Und diese Tochter war, als meine Zeit in der Politik anfing, daran an dieser Entscheidung ziemlich mitbeteiligt. Die war damals schon 18 und suchte sich eine Uni aus. Und ich hatte ihr damals gesagt, ich hatte übrigens meine Internetfirma gerade zu der Zeit meine Anteile verkauft, zusammen mit meinen Kollegen Gesellschaftern. Und der gesagt, ja, ich könnte dir auch ein Auslandsstudium ohne weiteres zahlen in der aktuellen Lage. Denn hier Südtirol und Italien, aber vor allem Europa, glaube ich, wird in den Jahren eher abbauen als aufbauen. Mhm. Und sie sagte mir treffenderweise, es ist eigentlich schade, wenn man einen erfolgreichen Vater hat und der tut nichts, um die Lage zu verbessern. Und dann kam das alles irgendwie zusammen. Dann kam ja noch einmal Casaleggio über den Weg. Er wusste, dass ich die Firma verkauft habe und sagte mir, ja, jetzt hast du ja Zeit. Und dieser Satz meiner Tochter und alles, dann habe ich gesagt, okay, was soll ich für euch tun? Und so hat das eigentlich durch Zufall begonnen. Mhm. Und ich hatte mir nach gesagt, ja, ja, dann mach ihnen halt den Gefallen, die wählen dich eh nicht. Wer soll schon einen Deutschen auf einer italienischen Antisystemliste wählen? Mhm. Aber es kam dann ganz anders als erwartet und im Leben ist das halt oft so, dass es anders kommt als erwartet und dann macht man halt das Beste daraus, aus dem, was einem, in diesem Fall muss ich wirklich sagen, ungeplant in den Schoß gefallen ist.
Aber Sie waren auch überzeugt von den Inhalten der Liste, von der Bewegung Cinque Stelle, so wie sie damals war mit Leader Beppe Grillo.
Ja, die Bewegung hätte, und das habe ich Beppe Grillo öfters gesagt, eine Riesenchance gehabt, sich aufzustellen als Antisystempartei, aber für die Digitalisierung, für Klimatechnologie, nicht Ideologie, aber Technologie, um Italien zu erneuern. Und als Antisystempartei war die Fünf-Sterne-Bewegung damals wirklich die einzige Chance, in Italien was zu ändern. Sie sind dann leider an dem zerbrochen. Mhm. Das System hat sie irgendwo gefressen. Heute sind sie eine Systempartei geworden. Und sagen wir, dieser Antisystem-Touch, den ich damals hatte, der ist mir ja heute auch noch geblieben.
Mal zu sagen, ist vom System gefressen worden, diese Antisystempartei, als die sie gestartet ist, wo Giuseppe Conte diese Partei, mittlerweile Partei oder Bewegung geführt hat, ist nicht mehr, wäre nicht mehr ihre oder können sich nicht mehr identifizieren mit dieser Entwicklung.
Also Sie haben in vielen Punkten heute noch recht. Weiterhin sind bei der Fünf-Sterne-Bewegung sehr viele Personen dabei, die Idealisten sind, die viel besser sind als ganz viele andere Kollegen im Parlament unten. Aber so wie Conte die Partei führt, empfinde ich sie als eine Filiale des Partito Democratico und nicht mehr als eine eigenständige Partei, die das System wirklich von der Pike auf verändern möchte. Das ist eigentlich grundlegend verloren gegangen. Mhm. Wirklich gescheitert ist die Bewegung aber an einer Sache, die mir interessanterweise Karl Zeller schon vor, na, damals 2013, 2014 gesagt hatte, sie wird deshalb verlieren, weil es zu wenig Idealisten gibt. Und die Partei war effektiv auf Idealismus aufgebaut, Mandatsbeschränkung, Gehaltsverzichte, sehr viele Dinge, die man...
Öffentliche Parteienfinanzierung, nein?
Nein, das war ein klares Nein damals, muss ich sagen, dass da habe ich grundlegend die Meinung geändert. Und es ist dann so, dass man natürlich als ein bisschen habe ich es ja bei mir auch selbst gesehen, wenn man als Bewegung von Null startet, sehr schnell wächst, dann zieht man nicht nur Idealisten an, sondern auch Opportunisten. Das war eben auch ein bisschen der Tod der Fünf-Sterne-Bewegung. Vorne dran waren dann zum Teil Leute eben, die eben nicht die Poltrone, wie es hieß, die Sessel abschaffen wollten, sondern einen für sich wollten. Und das hat auch dazu unter anderem dazu geführt, dass die Bewegung dann eigentlich mit ihrem Vorhaben gescheitert ist.
Sind Sie Ihren Idealen in all diesen Jahren treu geblieben?
Ich würde das schon sagen, ja. Also ich hätte mich damals nie kaufen lassen oder einbinden lassen mit Versprechungen. Das wurde ja auch versucht mit mir, mehrmals sogar. Ich habe das damals nicht gemacht, ich würde das heute nicht machen. Mhm. Was ich schon gemacht hätte, auch gerne, einmal versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe in meinem Ganzen, obwohl ich es nie genossen habe, ich war nie einer, der in der Frontlinie stehen wollte, ist mein ganzes Leben so gelaufen, dass ich immer an der Frontlinie stand irgendwann. Und ich hätte gerne auch, wenn man schon vorne dran steht, auch Verantwortung übernommen, aber auf keinen Fall als Tausch, dass ich mich irgendwo verbiegen möchte oder auf meine Ideale verzichten. Das hätte ich nie getan Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum ich für die Volkspartei sowieso nie als Partner in Frage gekommen bin. Das hätte aber auch nicht geklappt, muss ich sagen.
Obwohl selbst, weil Sie ihn angesprochen haben, davor Karl Zeller mal vor vielen Jahren schon meinte, ja, Kölnsberger wäre doch ein guter Mann, das nur bei der falschen Partei. So.
Er hat gesagt, ein intelligenter Bursch, nur bei der falschen Partei.
Genau. Ja.
Und dann habe ich ja die eigene Partei gemacht und habe ihm gesagt, so, jetzt habe ich eine andere Partei, aber die war immer noch falsch. Also für die SVP ist jede Partei die falsche Partei, außer sie hat das Edelweiß drin.
Ja. Und dann muss es aber auch das Große sein. Das Kleine ist dann auch schon zu wenig.
Das Kleine wird noch toleriert.
Ja, es geht fast nicht mehr anders. Die Zeiten haben sich auch für die SVP geändert.
Allerdings.
Um kurz nochmal bei den Idealen zu bleiben, worum geht es Ihnen als Politiker?
Also mir geht es im Grunde genommen darum, das wird jetzt jeder Politiker sagen, die Lebensqualität der Leute zu stärken. Aber ich finde, dass wir mal anfangen müssen bei den Menschen ohne Lobbys hinter sich. Südtirol hat eine ganz stark lobbygetriebene Politik und die großen Familiennamen, die bekommen Gesetzesänderungen ad hoc, wenn sie brauchen. Mit dieser Art würde ich aufräumen. Ich möchte jetzt Ideale nicht irgendwie moralisierend auslegen. Es geht in Südtirol eigentlich viel weniger um Ideologie als um ganz konkrete Maßnahmen, um das Land zu modernisieren und endlich wirklich in dieses zweite Jahrtausend, dritte Jahrtausend zu führen. Was ich ändern würde, ist, wir haben ja eine Politik, die ganz stark auf diese Lobbygruppen ausgerichtet ist, und die Südtiroler Politik zu modernisieren, hieße hier mal Tabula Rasa zu machen, im Respekt vor jedem, aber sich zu fragen, was bringt uns in die Zukunft, was ist wirklich produktiv, was ist wirklich innovativ, und viel mehr auf Zukunft zu setzen als auf das, was die SVP macht, und das ist Systembewahrung, so wie es ist.
Wenn ich da kurz einhaken kann, Sie haben sowohl Tabula Rasa genannt, also Tabula Rasa wert zu machen, als auch mit dieser Lobbypolitik mal aufräumen oder die zu einem Ende führen. Wie kann das konkret ausschauen?
Indem vorne dran Landeshauptmann, aber vor allem Assessoren sind, die politisch völlig unabhängig sind von Stimmenpaketen, die genau von diesen Lobbys garantiert werden. Es ist ein Do ut des, ich mache dir ein Raumordnungsgesetz, so wie du es brauchst, und meine Stimmenpakete als Bauernbund gehören größtenteils dir. Nicht alle Bauern werden das machen, aber sehr viele spielen da dann mit. Und bei den Hotelieren ist es so ähnlich und bei anderen Wirtschaftsverbänden ist es weniger ausgeprägt, aber es gibt diese Stimmenpakete in Südtirol.
Das heißt, um es vielleicht ganz konkret zu machen mit einem aktuellen Beispiel, die derzeitige Diskussion um die sogenannte Bettenobergrenze, wo man sieht, Ex-Tourismuslandesrat Schuler in der letzten Legislatur das mit Ach und Krach irgendwie durchgebracht, nicht Bettenstopp, Bettenobergrenze, und sein Nachfolger Luis Walcher, der das jetzt wieder irgendwie ein bisschen verlängern will, ein bisschen ausheben will. Würden Sie sagen, das fällt genau in diesen Bereich der Lobbypolitik, der Systempolitik?
Das ist ein Beispiel dafür, wobei hier hat sich ja nicht nur der Verband zu Wort gemeldet, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einzelne ganz potente Interessensgruppen dahinterstehen, die hier noch ein paar Betten abholen wollen und Spekulation eigentlich im Grunde genommen. Das ist ein ganz typisches Beispiel für die Südtiroler Politik. Wobei ich auch mit dem Bettenstopp nicht so glücklich war, aber das war zumindest einmal ein gangbarer Weg einer Begrenzung. Und wenn man den jetzt aufweichen will, nur weil halt man wieder gewissen Potenten einen Gefallen machen muss, dann ist das emblematisch für Südtirol.
Und vor allem, man wundert sich als, ich denke mal, vor allem Außenstehende, die jetzt nicht so sehr in der Materie drinnen sind, auch sind jetzt auch wieder die aktuellen Zahlen herausgekommen, die Tourismuszahlen. Es ist ja nach wie vor Top-Zahlen, sage ich jetzt einfach mal. Ja,
der Wahnsinn, wir haben fast gleich viel Nächtigung wie die ganze Schweiz. Wir sind 500.000 Leute, wir haben 9 Millionen Touristen, das heißt 18 Touristen für jeden Südtiroler inklusive Babys kommen hierher. Das ist Wahnsinn. Ich werde gerne als Tourismusfeind dargestellt. Das ist Quatsch. Der Tourismus ist ein Devisenbringer, ist für unsere Handelsbilanz ein ganz, ganz wertvoller Pluspunkt. Aber man muss schon schauen, was er auch für Kosten hat und wie er die Lebensqualität der Leute beeinträchtigt. Und wenn man das anspricht, dann ist man der Tourismusfeind. Aber ich glaube, als Politiker muss man das ansprechen. Und die Tatsache, dass in der SVP zum Beispiel das niemand macht, ist wieder ein Beispiel dafür, wie stark die Lobbys in Südtirol die Politik in der Hand haben.
Es ist ja interessant, wie sich das in den vergangenen Jahren entwickelt hat, vor allem bei Debatten im Landtag, wo vor allem seitens der Opposition, wenn ein Tourismusthema debattiert wird, behandelt wird, sagen Sie und auch Sie in Person schon oft am Anfang Ihrer Wortmeldung, bitte nicht falsch verstehen, ich bin kein Tourismusfeind. Das ist eigentlich tragisch, wenn man schon so beginnen muss.
Das ist tragisch, genau.
Weil man ihn sonst wieder auf den Deckel bekommt.
Stimmt, und nach Covid hat sich eigentlich die Dialogkultur noch einmal verschlechtert. Jede kritische Anmerkung wird extremisiert, dann ist man sofort der Putin-Versteher oder Impfgegner oder eben der Tourismusgegner. Das ist ein Quatsch. Ich stelle mir die Frage, wie man den Tourismus verträglich gestalten kann für Südtirol. Ich bin der Meinung, dass es kein weiteres Wachstum momentan braucht.
Mhm. Außer Tourismus-Obergrenze.
Außer vielleicht qualitativ.
Klar, ja, gesagt davor.
Genau. Mhm. Genau. Braucht absolut ein Management der Hotspots. Wir müssen unsere komplett überlaufenen Anziehungspunkte schützen und mit Obergrenzen belegen, wie es die ganze Welt macht.
Und woran hakt das hier in Südtirol? Wir debattieren ja seit Jahren über diese Tourismusbranche, die Entwicklung. Aber irgendwie bewegt sich das so schleppend. Oder ist das wirklich aufgrund der Lobbys? Warum funktioniert
auch auf,
das einfach
auch
nicht?
Aufgrund einer Regierungspartei, die seit 80 Jahren an der Mehrheit ist, die öffentliche Verwaltung mit öffentlicher Verwaltung nach ihrem Gutdünken gestaltet hat, wo Kontrolleure und Kontrollierte alle im gleichen Boot sitzen, da ist es schwierig. Außerdem muss man sagen, die SVP, die, glaube ich, eigentlich fast in ganz Europa die letzte, vielleicht die CSU noch, aber die letzte ganz klassische Partei, tief verwurzelt in der Bevölkerung geblieben ist. Diese SVP hat gar kein Interesse, hier am System großartig was zu ändern.
Warum auch?
Warum auch? Es passt ja so. Das ganze System läuft wie geölt, auch wenn es momentan jetzt immer mehr ins Stottern kommt. Ändern wird die SVP erst etwas, wenn die Wähler sie dazu zwingen. Und auf diesen Moment warten wir ja immer noch in Südtirol.
Ja, man würde meinen, es ist ja das erste Mal eigentlich, dass die Südtiroler Landesregierung aus 5 Parteien zusammengesetzt ist. Ein Novum. Man hat gemeint, okay, Südtirol ist jetzt auch in der Normalität angekommen irgendwo. Stimmt aber immer noch nicht ganz, weil sie bekommt immer noch die Kurve irgendwie.
Nein, man muss sagen, es ist so, wie es immer war. Die Mehrheit ist mehr ein Wackelpudding als früher. Deswegen haben sie sich auch 1-2 Leute von der Opposition, ich sage es jetzt mal, einkaufen müssen, um die Mehrheit zu stabilisieren.
Die eigentlich wieder ehemalige SVPler sind.
Ganz genau, deswegen war es auch nicht so schwierig wahrscheinlich. Uli Maier versucht sich in ihrer Nische ein bisschen Platz zu verschaffen. Von den 2 Italienern bekommt man zwar mehr mit wie von vor denen in der letzten Legislatur, aber das sind halt dann doch wohl oder übel Anhängsel der Systempartei SVP. Mhm. Und ändert sich nicht wirklich etwas am System. Es ist nur etwas brüchiger geworden. Bei der nächsten Wahl wird man sehen, wenn es weiter bröckelt, dann irgendwann wird es auch mit 5 nicht mehr reichen. Aber genau das ist der Grund, warum die SVP jetzt bereits anfängt darüber zu reden, das Wahlgesetz zu ändern. Das heißt, das Wahlgesetz will sie natürlich so ändern, dass sie auch mit noch weniger Mandataren dann irgendwo noch das System aufrechterhalten kann.
Stichwort Mehrheitsbonus.
Mehrheitsbonus hoffe ich wirklich, dass sie es nicht einmal versuchen. Mhm. Wenn sie das machen, dann werde ich im Tag danach Unterschriften sammeln für ein Referendum dagegen.
Aber
das kann ich jetzt schon ankündigen, wenn jemand
zuhört.
Aber
wie würde es denn aus Sicht der SVP, wie soll es geändert werden, damit sie am Ende den Vorteil hat?
Na, sie möchten eine Hürde einbauen, glaube ich. Bei den 3% ungefähr, dann fallen die Mini-Parteien weg und diese Mandate, die frei werden, die verdienen natürlich die großen Parteien. Und es geht ja um ein Mandat mehr oder weniger, ob das Land noch von der SVP geführt werden kann. Mhm. Natürlich ist auch die Regierbarkeit ein Vorteil, aber die SVP hätte mehr Regierbarkeit haben können. Mit dem K oder Grünen wäre die Mehrheit viel stabiler, als sie es ist. Sie haben das nicht gewollt. Sie wollen weiter wursteln. Natürlich hätten sie ein Problem, wenn jemand vom Team K in der Regierung sitzt, weil dann wäre die Zeit vorbei, dass da alles mir nichts, dir nichts ohne Diskussion überhaupt durchgewunken wird.
Aber
und wir würden auch Sachen, die nicht explizit im Programm stehen, freie Hand haben wollen, dass wir das mittragen oder nicht mittragen. Mhm. Wir würden nicht jede urbanistische Änderung einfach so begrüßen und gutheißen. Das würde mit uns nicht gehen. Das wissen sie genau, deswegen haben sie lieber eine Wackelregierung als eine stabile Regierung mit einem Systemgegner wie das Team K drin. Und das wussten wir von vornherein.
Aber war das tatsächlich eine Option für die SVP, Team K? Haben Sie daran geglaubt?
Ich habe eigentlich nie daran geglaubt. Es ist schwierig zu sagen. Auf der einen Seite hätte Arno Kompatscher ja ein Interesse gehabt. Politisch sind wir jetzt nicht so weit entfernt von Arno Kompatscher, ein Interesse gehabt, weil wir ja politisch affin sind, aber das ist natürlich auch irgendwo dann, die Nähe heißt auch irgendwo Gegnerschaft, weil wir vielleicht bei den gleichen Wählern fischen, die so ähnlich sind. Vor allem aber hat er, zumindest soweit ich es weiß, beim Parteiausschuss dann keine Anstalten gemacht, irgendwie für das Team K sich einzusetzen. Weshalb ich im Nachhinein sagen musste, dass das vielleicht auch gar nicht wollte. Aber das müsste man ihn selber fragen. Ich kann das jetzt nur vermuten aus dem, was ich weiß. Mhm. Es spielt aber keine große Rolle. Es ist egal, das ist Vergangenheit. Mein Wunsch wäre gewesen, aber das ist natürlich ein frommer Wunsch in Südtirol, dass man einmal darüber redet, eine Koalition der Vernünftigen zu machen, ein bisschen über die Parteigrenzen hinweg schaut.
Was haben wir derzeit, welche Koalition?
Ja, also eine Koalition der Vernünftigen würde ich jetzt nicht sagen, wobei mir oft vorkommt, dass Uli Meier noch die Vernünftigste ist. Was auch interessant ist, wir haben, glaube ich, die 20 Jahre Opposition in dem Sinne gut getan, dass man die andere Seite mal gesehen hat, was bei sehr vielen in der Regierung fehlt.
Würde jedem gut tun, mal auf beiden Seiten gesessen zu haben, um ein abgerundetes Bild zu bekommen. Ja. Sie haben zu Beginn gesagt, weil wir jetzt bei dieser Regierungsgeschichte, System, Parteien sind, Sie sind angetreten, um dieses System aufzubrechen. Sind Sie mit dem, was Sie machen und bislang auch erreicht haben, zufrieden?
Ja, also wenn man sich die Geschichte anschaut, unserer Bewegung, wir sind im Grunde genommen eine Bürgerliste auf Landesebene, dann darf man eigentlich schon auch ein bisschen stolz sein. Weil wir sind 2018 gestartet von null, wenige Monate vor der Wahl, haben ein Rekordergebnis eingefahren, wo bis in die Schweiz und Deutschland die Zeitungen drüber geschrieben haben. Wir haben uns dann etabliert, doch trotz einiger Fehler und trotz allen Gegenwindes. Es sind eine Partei, die mittlerweile sehr stabil hier ist, die ihre Stammwählerschaft erkämpft hat. Und wenn wir nicht wären, dann hätte die SVP nicht 30-35%, sondern eben 10-15% mehr. Und dann wäre das System noch stabiler. Wir haben es natürlich nicht geschafft, dieses System abzuschaffen, aber das haben wir auch genau gewusst, dass das nicht so schnell geht. Es braucht aber jemanden, der ein bisschen der Stachel drinnen ist, der vor allem drauf schaut, was wird mit unseren Steuergeldern gemacht, der auch vernünftige Vorschläge einbringt, die die SVP oft ablehnt und dann selbst umsetzt. Aber das passt ja, zumindest wird es gemacht. Und der halt dann zur Diversität der politischen Landschaft, die eine Monokultur immer war in Südtirol, noch dazu beiträgt. Ich denke, dass das Team K einen wichtigen Beitrag in diese Richtung leistet, immer noch leistet. Und in Zukunft vielleicht auch nach meiner Zeit einmal noch eine andere Rolle spielen kann. Das werden wir sehen.
Ja, das Ziel, eines der Ziele vom Team K war mitregieren, mitgestalten, wie Sie davor gesagt haben, an der Front stehen, an der politischen. Kann noch kommen, weiß man nicht. Ist das ein Wermutstropfen für Sie? Oder sagen Sie, das andere überwiegt dann doch in der Summe?
Nein, das andere überwiegt ganz eindeutig. Ich habe gesagt, ich hätte gerne Verantwortung übernommen, das hätte mir gefallen. Aber das war nie das Ziel, eine persönliche Karriere hier zu machen. Ich weiß auch ganz genau, sollte auch das Team K mal drankommen, dann bin ich sicher nicht der Erste, den sie nehmen werden. Das ist auch, spielt auch gar keine Rolle. Ich mache das nicht für mich selbst. Dann, wie gesagt, ich bin ja eigentlich mehr durch Zufall hier hineingerutscht und es wurde viel mehr draus, als ich mir jemals erwartet hätte. Deswegen in meiner Lebensplanung stand nie drinnen irgendeine Regierungsbeteiligung für mich persönlich.
Landesrat werden zum Beispiel so.
Stand in meiner, ich würde es gern machen. Mhm. Es gibt Sektoren, die mir sehr Spaß machen würden.
Zum Beispiel?
Aber das muss nicht sein. Ja, ich komme aus der Informatik, deswegen die ganze Innovation und Digitalisierung würde sich anbieten. Da gehört natürlich die Uni dazu. Und wenn man das weiterdenkt, ein Sektor, der mich immer sehr gereizt hätte, wäre die Schule. Ich glaube, in der Schule gäbe es enorme Verbesserungsmöglichkeiten.
Also
hätte ich gerne gemacht. Und natürlich, woher ich komme, Wirtschaft wäre auch ein Sektor, der mich interessiert. Da hätte ich natürlich dann gerne auch den Tourismus dazu. Und
wenn
dann würde es schon anfangen
würden,
mit der Krise.
Würden Sie aber auch nicht Nein sagen, wenn Sie die Sanität bekommen würden?
Na, also ich bin so bescheiden und so demütig zu sagen, was kann ich nicht. Ich habe in meinem Leben oft als Manager gearbeitet. Ich glaube, in der Sanität vorne dran braucht das Management Qualitäten. Es braucht aber ein profundes Verständnis des Systems. Mhm. Das könnten dann andere besser da. Könnte ich mir von meiner Partei einen Franz Blohner oder einen Eugen Sleiter besser vorstellen als mich oder auch eine Maria Elisabeth Rieder, die ja lange im Sanitätsbetrieb gearbeitet hat. Das wäre nichts für mich.
Weil wir davor kurz die Fünf-Sterne-Bewegung angesprochen haben, vielleicht können wir noch mal kurz in Ihrer Vergangenheit bleiben.
Ja.
Was haben Sie von Beppe Grillo gelernt?
Ja, ich höre ihn heute noch hier und da. Obwohl ich lange nicht politisch in allem mit ihm einverstanden war. Er hatte eine unglaubliche Kommunikationskraft und auch wirklich innovative Gedanken, die weit seiner Zeit voraus waren. Und er hatte diese Kapazität, Leute zu begeistern und mitzunehmen. Diese Sachen konnte er. Auf der anderen Seite war er ein Chaot. Der Kopf und der Organisator der Bewegung war ja Gianroberto Casaleggio. Und dessen früher Tod und Krankheit und Tod war eines der ganz großen Probleme dieser Bewegung. Von dem haben sie sich nicht mehr erholt. Es fiel der Kopf weg, der Denker weg. Und damit beginnt es schon zu bröseln. Mhm. Beppe Grillo hat diese anderen Qualitäten, aber er ist nicht einer, der eine Organisationsstruktur aufbauen kann und das Ganze im Griff behalten.
Das heißt, Sie sind immer noch in Kontakt mit gewissen Grelini?
Er schreibt mir hier und da deutsche Nachrichten, die aber kein Mensch versteht, außer er selber.
Das ist aber nett. Grillo hat ja eigentlich seinen Namen, also er hatte die Rechte am Namen und am Logo der Bewegung. Ja. Ist ja ein bisschen, ich will jetzt keinen direkten Vergleich machen, aber ich meine, Ihre Bewegung trägt ja auch irgendwo Ihren Namen. Das eine hat zwar nichts mit dem anderen zu tun, aber haben Sie sich da auch was abgeschaut? Sie hätten die Bewegung ja ganz anders heißen können.
Oder ja, nein. Es war eigentlich, ich bin überhaupt nicht eingebildet oder eine Primadonna. Dass dort mein Name umsteht, hat mich immer gestört. Es war nur 2018 so eine Hauruck-Aktion und wir hatten so wenig Zeit und so wenig Geld, um das Ganze aufzubauen, dass wir uns gesagt haben, ja, wie nennen wir jetzt diese Bürgerliste, die wir machen? Und das Einfachste war eigentlich Könsberger draufschreiben, weil ich halt das bekannteste Gesicht war. Und so zumindest wussten die Leute, was da drinnen ist. Und mit einem neuen Symbol, mit einem Fantasienamen zu starten, dann hätte man die ganze Marketingmaschinerie machen müssen, um zu sagen, was das überhaupt ist. So war es klar, es stand oben.
Ist dann ja nochmal abgeändert worden.
Wir haben dann also bald nach der Wahl aus Könsberger nur mal das K gemacht. Ich wollte übrigens das K auch weg haben und das ist heute noch die einzige Abstimmung in der Bewegung, die ich verloren habe.
Wie wollten Sie einfach das Team? Oder?
Wir hatten eine lange Liste gemacht mit vielen Namen, da war alles Mögliche drauf. Wichtig war uns natürlich auch sprachlich neutral zu sein, nicht übersetzen, das gefällt uns nicht. Man hätte es auch Team 2050 oder irgendwie heißen wollen, aber am Ende hat die Mehrheit dann entschieden, Team K draus zu machen und heute ist es das geblieben. Ich bin immer noch der Meinung, das K sollte man wegtun, aber ich sehe das.
Ich glaube, mittlerweile ist es so etabliert als Name, dass viele mit K nicht mal gleichzeitig immer Kölnsberger assoziieren.
Ganz genau, so ist es und wir haben ja ein paar Mitglieder, die im Marketing und Markenentwicklungssektor arbeiten und die sagen genau das, das lohnt sich vielleicht gar nicht mehr. Deswegen, ich sage, okay, mir ist es gleich, mir wäre lieber, es ist weg, aber das ist jetzt nicht das große Thema, das Thema ist viel mehr.
Es gibt andere Themen von dem her gesehen. Ja,
das Schwierige ist, Leute finden, Finanzierung zu finden, thematisch sich gut aufzustellen. Das sind die Themen, ob dort jetzt ein K ist oder nicht ein K. Ja, K kann auch für Kompetenz, Kohärenz, Kontrolle,
Kompromiss.
Kompromiss, schwierig. Das sind wir nicht so gut bei den Kompromissen.
Ja, wobei Politik lebt, ob man will oder nicht. Ohne Kompromisse in der Politik wird es schwerlich gehen.
Ja, aber das würde ich mir jetzt nicht als Wert auf die Fahne schreiben.
Das ist schon klar. War dieser Sprung damals von den Cinque Stelle zum Team K, war das für Sie mehr ein Befreiungsschlag oder doch einfach dann der Plan B? Weil es dann irgendwie sonst nicht gegangen wäre. Wo es dann einfach besser gelaufen ist vielleicht, als Sie selbst gedacht haben. Aber
na, mir war klar, dass es ohne die 5 Sterne für mich selber besser laufen würde. Das war überhaupt keine Frage.
Obwohl es das erste Mal ja gut gelaufen ist. Also
ja, aber das Potenzial hier. Die 5-Sterne-Bewegung hatte ein Problem. Sie hat immer wenig Verständnis für die Südtiroler Autonomie gehabt. Und wie wir hier ticken. Und sie war, das erstaunt vielleicht, aber sie war viel zentralistischer organisiert, als man meinen könnte. Mhm. Mein Wunsch war, und bei Casaleggio war ich eigentlich so weit, er ist mir dann leider gestorben, mein Wunsch war, dass man eine föderalistische Bewegung daraus macht, die auf regionaler und Gemeindeebene große Bürgerlisten unterstützt, die dann in Rom im Parlament als 5 Sterne auftreten, aber vor Ort als eine lose Föderation. Und ich habe ihnen gesagt, fangen wir in Südtirol damit an, lasst mich in Ruhe, ich mache was. Für Rom, für Parlamentswahlen bin ich auf eurer Seite, für den Rest muss ich meinen eigenen Weg gehen. Ich kann mit eurer rein italienischen Voting-Plattform nichts anfangen, ich finde keine Kandidaten. Ihr müsst es zulassen, dass ich hier eine deutsche Bürgerliste gründe, gemischtsprachig, deutsch-italienische Bürgerliste gründe, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr das nicht wollt, dann muss ich es lassen. Sie haben sich am Ende nicht durchgerungen, das zuzulassen. Sie hatten Angst, hier einen Präzedenzfall zu schaffen und ich habe dann daraus die Konsequenzen gezogen. Ich war aber so kohärent und das habe ich auch dann so gemacht, ich habe es ihnen gesagt, ich werde euch nicht verraten, ich wechsle nicht mit fliegenden Fahnen, ich werde meine Legislatur zu Ende machen. Ich habe, sobald ich meinen Austritt angekündigt habe, die letzten 4 Monate oder 5 Monate im Landtag nicht mehr an Sitzungen teilgenommen und auf mein gesamtes Gehalt verzichtet, aus Kohärenz und bin dann zu den nächsten Wahlen mit einer eigenen Bewegung angetreten.
Das heißt, Sie haben es lange versucht, aber...
Ja, und ich habe das ohne Verrat gemacht, denn die Stimmen, die ich mir danach geholt habe, habe ich mir alles selber geholt.
Ja, Sie wurden damals ja auch als Totengräber der Cinque Stelle in Südtirol genannt, so irgendwie.
Das waren Sie erinnern. Selber, Sie hätten es anders machen können und Sie haben sich dazu nicht durchgerungen und Sie sind damit auf wenige Prozente reduziert worden, aber das müssen Sie sich selber zuschreiben.
Seit 2013 sind ja jetzt doch einige Jahre vergangen, vielleicht auch schneller vergangen, als man das so wahrhaben will. Mhm. Hat sich Ihr Blick auf die Politik seitdem verändert? Sie haben es jetzt von intern, von vielen verschiedenen Seiten, den politischen Betrieb erlebt und durchlebt.
Ja.
Hat sich etwas...
Ich habe ihn auch in Rom ein bisschen mitbekommen in meiner Zeit als Fünf-Sterne. Mhm. Das ist übrigens der große Vorteil, eine Verbindung nach Rom zu haben, ist ein unglaublicher Vorteil. Das aufzugeben hat mir wirklich leid getan damals. Man sieht das Ganze dann ein wenig ernüchterter, weil man halt sieht, dass Idealismus nur eine Nebenrolle spielt, die nur in sehr wenigen Köpfen präsent ist. Es geht hier um beinharte Interessensvertretung. Auf der anderen Seite findet man Leute, die beinhart ihre Ideologien vertreten und oft einmal ein wenig weltfremd wirken. Und eigentlich sieht man, dass das Ganze dann nicht so demokratisch ist, wie man sich es wünschen würde. Es ist zwar demokratisch gewählt, aber bei einer Wahlbeteiligung von nur 50% ist auch die Repräsentanz dann schon stark geschwächt. Und am Ende ist es alles, was danach gemacht wird, extrem regierungslastig. Die Legislativorgane, die eigentlich gewählt sind, also bei uns der Landtag, aber auch in Rom das Parlament, sind eigentlich nur Anhängsel und dienen vor allem dazu, Regierungsentscheidungen zu bestätigen und durchzuwinken. Und das ist das, was am meisten ernüchternd ist. Es ginge anders, das sieht man in der Schweiz zum Beispiel, aber bei uns ist es halt so.
Das heißt, ernüchtert auf der einen Seite, teilweise auch frustrierend dann?
Es kann hier und da frustrierend sein, wenn man 8 Stunden im Landtag debattiert, das Niveau grottenschlecht ist, man redet über völlige Nebensächlichkeiten und die ganz großen Themen, die Europa, Italien und Südtirol betreffen, wie man produktiv sein kann, wie man in die Zukunft gehen kann, wie man noch das Geld erwirtschaften kann, um das ganze System, Sozialstaat und so weiter aufrechtzuerhalten, denn um das geht es, wir reden immer nur, die Tote zu verteilen, viel zu wenig, wer die Tote produziert. Wenn man dann sieht, wie hier am Thema vorbeigeredet wird, und dann wird sowieso irgendwas entschieden. Das kann oft auch frustrierend sein. Ja. Aber da muss man durch, wenn man sich für die Politik entscheidet.
Also es ist ein grottenschlecht. Bereits ein Jahr, nachdem Sie im Landtag waren, also 2014 ungefähr muss es gewesen sein, bereits damals meinten Sie, ich zitiere Sie jetzt, Sie seien am ehesten von der Qualität der parlamentarischen Arbeit enttäuscht. Da hatte ich mir mehr erwartet. Und weiter, dieses viele Reden, darunter leide ich am meisten. In dieser Hinsicht ist der Regionalrat eine Folterkammer für mich. Das Schlimmste sind für mich die Zeiten in der Politik. Bis es zu einer Entscheidung kommt, vergeht wahnsinnig viel Zeit und selbst dann ist das, was am Ende herauskommt, oft nur suboptimal. Das würden Sie heute nach wie vor unterschreiben.
Das würde ich genau
gleich. So wie Sie das jetzt beschrieben haben, ist es noch schlimmer geworden.
Es ist eigentlich noch schlimmer geworden.
Warum?
Ich glaube, dass die Qualität der Abgeordneten noch einmal zurückgegangen ist. Ich merke das selber, die richtig guten Leute, die man gerne hätte, die tun sich das gar nicht mehr an. Die haben sich von der Politik abgewandt. Eine Politik in Zeiten von Social Media, völliger öffentlicher zur Schaustellung, was manche sehr gut können, aber nicht jedem, zum Beispiel mir, nicht so liegt. In Zeiten, wo man in einem System wie Südtirol, wenn man sich gegen das System stellt, durchaus auch was zu verlieren hat. Das alles hat eigentlich dazu geführt, dass die gesamte Qualität der politischen Leadership sehr schwach ist. Das gilt für Südtirol, für Italien und ganz besonders für Europa. Europa ist... Da muss man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man sieht, was in die Europäische Kommission so leistet und welche Leute dort drinnen sind.
Und dann heißt es immer so, ein Parlament, im Kleinen wie im Großen, ist immer das Spiegelbild der Gesellschaft.
Das ist
eigentlich tragisch dann.
Das stimmt leider und das ergibt sich eben daraus, dass ein großer Teil, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, mittlerweile gar nicht mehr wählen geht. Ein Teil von denen, die wählen geht, die wählen ganz bewusst das, was ihnen kombiniert. Die gehören zum Beispiel zu großen Verbänden. Was verständlich ist, dass die wählen, was ihnen kombiniert, aber die 50%, die nicht wählen, sollten sich das einmal überlegen, dass sie denen die Mehrheit garantieren, dadurch, dass sie nicht zu faul sind, auch nur ein Kreuzchen zu machen. Auch ist es so, dass natürlich auch ein Teil der Bevölkerung, das hat, glaube ich, auch zugenommen, je weniger Wohlstand herum ist, egoistisch wählt. Die wählen den, der ihnen was verspricht. Mhm. Ich kann mich noch an Melonis 1000 Euro mit einem Klick erinnern, die hat natürlich niemand bekommen. Das war ja völlig klar, dass die niemand bekommt. Aber mit dem hat sie Wahlkampagne gemacht. Berlusconi hatte das vorgemacht. Der war ja unser Mini-Trump schon damals. Der hat eigentlich das ganze System schon so designt, wie es ist. Und wenn ich heute sage, Berlusconi, ich habe ihn nie gemocht, dann muss ich sagen, heute hätte ich ihn gerne. weil zwischen Trump und Putin wäre ein Berlusconi viel besser als alles das, was wir heute haben. Und damit sage ich ja schon, wie sehr das ganze System schwächer geworden ist als früheres.
Das ist eigentlich schon interessant, weil Sie Berlusconi sagen, eigentlich war Italien ja Vorreiter. Berlusconi war noch das Original, sage ich jetzt mal. Ja. Alles, was nach Berlusconi folgte, ist irgendwo überspitzt gesagt ein Abklatsch von ihm. Aber eigentlich beißt sich da ja die Katze in den Schwanz, wenn ich das so sagen darf, oder es ist ein Teufelskreis. Warum gehen die Menschen nicht mehr wählen? Weil sie entweder enttäuscht sind von den leeren Versprechungen der Politik, weil sie kein Vertrauen mehr haben, dass Politik etwas schaffen kann. Wie kommt man da raus aus dieser Spirale? Haben Sie noch Vertrauen in die Politik, in der Sie selbst aktiv sind?
Ja, das muss ich wohl. Wir haben momentan kein besseres System als das. Natürlich sind die Diktaturen, die wir auf der Welt überall sehen, von China bis überall hin, viel effizienter, aber mit denen möchte ich auf keinen Fall tauschen. Das, was stimmt und wo ich die ungefähr 50% Nichtwähler verstehe, ist die Enttäuschung. Denn effektiv, sie haben auch oft etwas anderes gewählt, aber zwischen einer Demokratia Christiana, einer PD-Regierung mit Renzi und einer Meloni-Regierung, als normaler Bürger, der das politische Geschehen nicht so wirklich mitverfolgt und die Details ansieht, merkt man so gar keinen großen Unterschied. Das kann bei Meloni vielleicht auch ein Vorteil sein, dass man den Unterschied nicht so merkt. Aber das ist für einen Wähler natürlich enttäuschend, weil die Wahlversprechen, die gemacht werden, um die Wahlen zu gewinnen, und Politik ist hier leider viel zu viel Marketing geworden, die werden dann regelmäßig nicht eingehalten. Und das natürlich stumpft die Leute ab und die bleiben dann daheim. Machen damit aber den Systemparteien den größten Gefallen. Denn es ist viel leichter und auch günstiger, wenn man nur 50% der Bevölkerung überzeugen muss. Das heißt, mit 26% habe ich die absolute Mehrheit, als wenn ich die Hälfte der Bevölkerung mitnehmen muss.
Aber glauben Sie noch daran, dass Politik wirklich etwas bewirken kann? Sie haben gesagt, natürlich muss man das, wenn man da drinnen steckt, aber...
Politik, wenn ich vor allem in der Schule bin und die jungen Leute fragen, was Politik ist, dann sage ich, Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir zusammenleben und wirtschaften wollen. Das ist der Ort, wo wir die Regeln schreiben, die Gesetze. Und diese Regeln werden von gewählten Politikern geschrieben. Also ja, die Politik natürlich schreibt die Regeln. Unsere Verfassung, das alles ist Politik. Wo die Politik an ihre Grenzen kommt, ist nicht nur, sagen wir mal, beim Fachkräftemangel, ich sage immer, wir haben in der Politik den größten Fachkräftemangel, sondern auch, weil alle westlichen Demokratien eigentlich mittlerweile so aufgeblasene Apparate gemacht haben, dass man das ganze System nicht mehr so leicht ändern kann. Also auch wenn man als neu gewählter Oppositionspolitiker auf einmal an der Macht steht, dann hat man hinter sich, das muss man sich vorstellen, so einen Transatlantikdampfer. Und da ist nicht, dass ich jetzt einfach mal links umdrehe. Das Schiff fährt einmal gerade weiter und das einmal mindestens 2-3 Jahre. Dann kann ich einen Stellschraubenplan, dann kann ich anfangen, was zu ändern. Aber ganz radikal was zu ändern ist in den westlichen Demokratien sehr schwierig, wenn man das auf demokratische Art machen will. Trump probiert es gerade auf nicht demokratische Art zu machen oder auf eine sehr radikale Art, aber zum Preis des Abbaus der Demokratie. Und das ist ja nicht das, was wir hier wollen. Und so ist es eine langwierige, wirklich anstrengende Arbeit mit ganz, ganz vielen Systemresistenzen. Also da braucht man sich nichts vorzumachen.
Weil Sie Dampfer sagen, das heißt auch Südtirol ist dann irgendwo ein Dampfer im Kleinen.
Und wie?
Da müssen Sie jetzt eigentlich sagen, bis jetzt hat die Regierung irgendwie Welpenschutz gehabt, jetzt langsam könnte sich was drehen, oder? Wie sehen Sie das?
Kompatscher ist jetzt seit 13 Jahren vorne und dran.
Also schon.
Der Welpenschutz ist lang schon vorbei. Schade, dass er seine Versprechen, mit denen er angetreten ist, wo auch ich eigentlich ihm sehr wohlgesonnen war, dass er die nicht umgesetzt hat. Diese Regierung ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang in Amt und es ist nicht viel gekommen und es wird, so wie ich die Situation sehe, innerhalb der SVP von hier bis zur Legislaturende auch nicht mehr viel kommen.
Ja, wir sind jetzt fast Halbzeit, dann wird es immer schwieriger. Zweite Hälfte der Legislatur wird schwierig, gewisse Vorhaben noch gut umzusetzen.
Eigentlich hätte der Landeshauptmann, der ja nicht mehr kandidieren wird, davon gehe ich zumindest aus, dass das Wahlgesetz nicht geändert wird, dann nicht mehr kandidieren kann. Er bräuchte keine Wählerstimme mehr. Er wäre jetzt wirklich frei, etwas zu tun. Er ist aber nicht frei. Er ist gefangen in seiner eigenen Partei. Und so talentiert er meiner Meinung nach ist in den Verhandlungen mit Rom oder sagen wir mal in der Außenpolitik, so schwach ist er in der Innenpolitik, wo er in den ganzen Jahren, 13 Jahren, nicht viel zusammenbekommen hat. Und wo er auch das Verhandlungsgeschick, das er mit Rom hat, scheinbar intern nicht hat, wenn es hart auf hart geht. Ist er regelmäßig umgefallen, hat seine eigenen Leute im Regen stehen lassen, hat seine Vorhaben, das er zumindest machen möchte, und das kaufe ich ihm ab, eigentlich nie wirklich durchgesetzt. Und das ist schade für Südtirol.
Wir können jetzt zumindest mal abwarten, was aus der sogenannten Autonomiereform wird. Vielleicht bekommt er das ja noch in trockene
Tücher. Ich habe mir die natürlich von Anfang an immer sehr genau angeschaut. Das sind punktuelle Änderungen, die man alle mitnehmen kann, aber die substanziell gar nichts ändern. Die Tatsache, dass wir gewisse Verweise gestrichen haben, wo der Verfassungsgerichtshof uns immer wieder in die Schranken gewiesen hat, jetzt nehmen Sie halt das nationale Interesse oder die grundlegenden Prinzipien der nationalen Rechtswesens, da wird sich nicht grundlegend was ändern. Ich finde es schade, es ist auch eine verlorene Chance. Man hätte in ein, zwei Bereichen auch sollen mitreden, nicht nur diese famose Wiederherstellung der Autonomie, die wir nicht spüren werden. Gerade in der Schule, auch beim Energiesektor, aber gerade in der Schule hätte man doch zumindest versuchen sollen, etwas mehr Autonomie für Südtirol herauszuhandeln. Wir sind eine sprachliche Minderheit, wir hätten jede Rechtfertigung, das zu machen. Und hier ist es nicht einmal versucht und das finde ich ein bisschen enttäuschend.
Wir haben davor von Ihrem Blick auf die Politik gesprochen. Mhm. Man selbst als Person, als Politiker verändert sich doch auch irgendwo. Das geht gar nicht anders. Das geht jedem Menschen so. Man entwickelt sich ständig weiter, wenn man es denn zulässt. Würden Sie von sich behaupten, dass Sie sich verändert haben in diesem politischen Betrieb?
Also als Person oder als Mensch glaube ich nicht. Zumindest alle meine Kollegen und Kolleginnen sagen, dass ich immer noch der gleiche Depp bin wie früher. Das freut mich irgendwie. Also da habe ich mich, glaube ich, definitiv nicht geändert. Natürlich ändert man sich durch die Erfahrung. Das betrifft aber genauso meine berufliche Laufbahn. Mhm. Man lernt viele Dinge dazu. Vieles würde man nicht mehr gleich machen oder sagen wie vor 10, 12 Jahren. Und natürlich verändert man sich da und man entwickelt sich weiter. Aber das ist durchaus positiv. Aber als Mensch oder als Person, so wie ich bin, glaube ich nicht, dass ich mich irgendwo geändert habe.
Und wie würden Sie dann das oder beschreiben, dass Sie sich durch die Politik vielleicht dann doch einiges eben anders sagen würden oder vielleicht durch die eine oder andere Handlungsweise vielleicht sich angeeignet haben? Können Sie das näher definieren oder beschreiben?
Ja, man ist ein bisschen desillusionierter, man ist auch ein bisschen konkreter. Man weiß, man hat ein Gespür dafür, wo habe ich eine Chance, wo bekomme ich was durch, wo mache ich das als Prinzip, als richtig ist, aber ich habe gar keine Chance. Man hat einfach ein bisschen mehr Erfahrung und einen nüchternen Blick auf die Realität. Das hat sich geändert. Aber sonst im Grunde genommen, ich habe heute noch die gleiche Einstellung, die ich vor 13 Jahren hatte ungefähr, als ich das erste Mal ungeplant in diesen Landtag gerutscht bin.
Sind Sie pragmatischer geworden oder waren Sie das immer schon?
Ich war eigentlich immer schon eher pragmatisch veranlagt. Das habe ich aus meiner Berufswelt mitgenommen.
Legt man sich eine dickere Haut zu oder haben Sie das gemacht?
Ja, man wird schon ein wenig schmerzbefreit, das muss man sagen. Sie haben ja eine Zeit lang auch versucht, mich wie vor mir andere Oppositionspolitiker irgendwo fertig zu machen. Das habe ich am eigenen Leib gespürt. Aber ich habe Gott sei Dank ein relativ dickes Fell und ich halte das schon aus. Aber man wird natürlich ein Stück weiter schmerzbefreit.
Und vorsichtiger?
Bin ich eigentlich nicht geworden, aber das, glaube ich, hängt mit meinem Charakter zusammen.
Können Sie das konkret benennen? Sie haben gesagt, als Oppositionspolitiker wird man grundsätzlich mal fertig gemacht und man versucht es, die Gewissen versuchen es. Wie haben Sie das erlebt oder gespürt, ganz konkret?
Na, man weiß ja, wenn man in ein gewisses Wespennest sticht, dann kommt Gegenwind, eventuell auch medialer Gegenwind. Das muss man aushalten und das darf einem nichts ausmachen. Im Gegenteil, ich merke sogar oft, wenn ich gewisse Diskussionen lanciere zu gewissen Themen und auch ein Teil der Presse dann gegen mich ist, dann zumindest das Thema ist lanciert worden. Und dann, das ist wichtig, glaube ich, in Südtirol und das passt mir eigentlich auch recht gut. Das mache ich auch sehr gerne.
Ja, deswegen sind Sie eigentlich in die Politik gegangen, um in Wespennester zu stechen.
Ja, so. Das kann man durchaus so sagen.
Aus Ihrer Sicht, was sind das, welche Wespennester?
Es sind die heiligen Kühe Landwirtschaft, Tourismus, Handelwirtschaft, Lobby-Einfluss auf die Politik, ad hoc, ad personam Gesetzgebung für potente Nachnamen. Da macht man sich nicht immer Freunde, wenn man das aufzeigt, aber das gehört dazu. Sich Freunde zu machen, dann würde ich es lieber, wenn das mein Anliegen ist, dann wäre ich im falschen Job, dann bleibe ich lieber irgendwo anders.
Wenn wir das noch ein bisschen konkreter machen können für jene, die mit Politik wirklich nicht viel am Hut haben, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das nicht so vorstellen können, weil sie jetzt nicht jeden Tag sich damit beschäftigen. Was heißt fertig machen? Kommen dann irgendwo mediale Schlagzeilen, die jetzt nicht so sympathisch sind für die eigene Person? Oder läuft es noch subtiler ab? Wie kann man sich das,
ja,
die Mechanismen
beides.
Da so vorstellen?
Ein bisschen beides. Es kommen Schlagzeilen, es werden Nachrichten über einen verbreitet und man spürt das natürlich auch hinter den Kulissen, es wird einem auch gesagt, ins Gesicht gesagt, auch von vermeintlichen Freunden, pass auf, denn da passiert was, wenn du da weitermachst. Mhm. Und von den Freunden wird einem auch gesagt, das wird Konsequenzen haben. Ich bin auch mehrere Male angezeigt worden wegen Rufschädigung, weil ich gewisse Sachen gesagt habe. Da muss man durch. Ich habe dann auch immer gewonnen. Deswegen. Das macht mir nichts aus. Ich sehe es eher so. Ich habe das einmal früher auch so gesagt. Ich hätte Politik eigentlich schon wieder gelassen, wenn sie ein bisschen netter mit mir gewesen wären. Und so bleibe ich erst recht.
Wenn sie netter gewesen wäre, dann wäre es langweilig geworden.
So irgendwo schon. Ja. Und so bleibe ich erst recht. Also sage ich, gut. Jetzt seid ihr mir noch richtig auf die Nerven gegangen, jetzt mache ich erst recht.
Das heißt, das ist so ein Triggerpunkt für Sie dann jetzt erst recht, wenn ihr mir gemeint
genau, also erreicht noch bei mir eher das Gegenteil.
Der Journalist, vielleicht haben Sie mal was von ihm gehört, schon länger verstorben, ein deutscher Journalist, auch viel für die Zeit geschrieben, Rolf Zundel, der schrieb einmal, ich zitiere, die Politik ist erbarmungslos, sie deformiert alle, mehr oder weniger. Könnten Sie dem zustimmen, in Ansätzen zustimmen?
Ich würde es jetzt nicht so überzogen sagen. Die Politik ist ein bisschen ein erbarmungsloses Geschäft, das stimmt. Mhm. Am schlimmsten sehe ich das, Gott sei Dank nicht beim Team K, aber in gewissen Parteien, intern in den Parteien, da ist es noch viel erbarmungsloser als zwischen den Parteien. Dass sie alle deformiert, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, es gibt in der Gesellschaft Leute, die sich leichter deformieren lassen und solche, die sich wenig oder gar nicht deformieren lassen. Ich persönlich hätte mehrmals die Chance gehabt, mich deformieren zu lassen. Für mich irgendwie geht das nicht. Ich habe dann einen Spiegel daheim, ich habe Freunde, ich habe Partner, ich möchte denen noch in die Augen schauen können. Das kommt für mich eigentlich gar nicht in Frage.
Wie hätte man sie deformieren können oder wollen?
Ja, überzeugen, am System teilzunehmen. Hm. Hätte man natürlich große Vorteile, aber das kommt für mich eigentlich überhaupt nicht in Frage. Ich würde gerne dieses System ändern, indem ich Verantwortung übernehme und nicht, indem ich ein Teil davon werde und die Vorteile genieße.
Mitspielen, so quasi.
Aber genau, die Gegenleistung wäre, nichts zu verändern und mitzuspielen. Mhm. Und das geht für mich nicht. Dann würde ich es wirklich lieber lassen.
Mhm. Der Titel unseres Podcasts ist ja aus der Blase. Mhm. So, weil ich es schon sehr oft empfinde, der ganze politische Betrieb, und da nehme ich die Medien ja mit hinein, weil sich das irgendwo gegenseitig bedingt, journalistische, politische Blase, nennen wir es mal so, wo man oft vergisst, was sich draußen so abspielt, außerhalb von Bozen, politische Bozener Blase. Wie brechen Sie aus dieser Blase aus? Muss man das ab und zu, damit man sich irgendwie wieder den eigenen Kompass einstellt, richtig?
Ja, man wird durchaus, wenn man in der Blase lebt, und man wird auch ein bisschen systemblind, wenn man nur drinnen ist. Ich habe das Glück, ich habe immer noch nebenher meine eigenen Aktivitäten gehabt. Und ich bin jemand, der gerne in Kontakt mit den Leuten ist. Ich bin am Abend gerne unterwegs und so bleibt man eigentlich bodenständig. Mhm. Ich bin nie von der Politik abhängig gewesen, vom Einkommen her, und habe so viele Leute, die ich kenne, die ich schätze, mit denen ich mich immer wieder treffe und herum bin, dass ich glaube,
die mit Politik auch nichts zu tun haben.
Nichts zu tun haben, und dem man teilweise sehr intelligente Gespräche führen kann und auch nur einen Spaß haben kann. Ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit und rede unterwegs mit den Leuten. Das ist so meine persönliche Sprechstunde irgendwo. Und da bleibt man schon mit den Füßen auf dem Boden. Aber wichtig war mir eben auch immer nebenher etwas anderes zu tun und in der Realität verhaftet zu bleiben.
Das heißt, Ihre unternehmerische Tätigkeit ist nach wie vor da und wir führen Sie weiter. Ein bisschen weniger, glaube ich, als
absolut weniger, weil die Zeit nicht da ist. Aber das war mir immer wichtig, auch noch einen Plan B im Leben zu haben. Und dann ist das Risiko, die Bodenhaftung zu verlieren, weniger. Mhm. Was man schon ein bisschen merkt, natürlich, man ist so im System drinnen und kennt die Details, dass man sich immer wieder vor Augen halten muss, dass bei den Leuten draußen die Details nicht ankommen, richtigerweise, das kann gar nicht sein. Das war bei mir selbst ja auch so, bevor ich in die Politik gegangen bin. Und dass man das große Ganze im Auge behalten muss.
Was würden Sie sagen zwischen Politik, Ihrer unternehmerischen Tätigkeit, und dann ist man doch auch noch so, klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn ich das so sage, immer noch ein Mensch, so, der jetzt nicht immer in der Politik drinnen steckt. Wer oder was hat Sie in Ihrem Leben am meisten geprägt?
Also da gibt es jetzt nicht eine einzelne Episode, es ist einfach das. Da gibt es viele Menschen und viele Episoden, die zusammen dann einem zu dem machen, was man halt heute ist. Aber eine einzelne Episode würde ich nicht sagen. Ganz viele Sachen, wie zum Beispiel eben die Tatsache, dass ich sehr früh schon Vater geworden bin, Studium abgebrochen habe, im digitalen Sektor angefangen habe zu arbeiten, war für mich ein Glücksfall. Denn ich war im richtigen Moment am richtigen Ort und bin dort dann ziemlich gut weitergekommen. Wenn ich nicht dort gewesen wäre, hätte ich Casolecci nicht kennengelernt, wäre ich nicht in der Politik gelandet. Es sind so viele zusammenhängende Dinge, die einen... Ich habe oft gern in meinem Leben oft einmal einfach einen anderen Weg eingeschlagen oder mal umgekehrt, einmal abgebogen. Und es war eigentlich immer gut im Rückblick. Ja, ich weiß nicht, wie es sonst gewesen wäre, aber...
Haben Sie das mal bereut, so das mit dem Studium? Oder war es dann doch
nicht wirklich. Nicht wirklich. Mhm. Es hat mir nie gefehlt. Und ich habe auch danach, wie ich die Firma gehabt hatte, führte ja ich Kolloquien für die Anstellung teilweise mit Leuten, die sowohl einen Studienabschluss hatten, im Unterschied zu mir. Und das war eigentlich völlig irrelevant. Es zählen ganz andere Sachen viel mehr. Für uns zählten Charaktereigenschaften. Arbeitserfahrung natürlich hat einen großen Wert. Aber vor allem Charaktereigenschaften. Der Wille von Leuten, sich einzusetzen und Sachen zu lernen, ist in einem Betrieb, zumindest in einem innovativen Betrieb, viel wichtiger als irgendein Doktortitel. Wir wissen es ja leider, dass in der Schule und auch auf der Universität wird sehr viel Theorie gelernt, aber ganz, ganz viel von den Jahren, die man hier hineinsteckt, haben im praktischen Leben dann morgen relativ wenig Wert.
Weil Sie schon zu Beginn und auch jetzt wieder angesprochen haben, früh Vater werden. Welcher Vater sind Sie? Wie sind Sie als Vater? Meistens fragt man das ja immer die Frauen, aber...
Ja.
Also nicht, ob man, wie man als Mutter ist, wenn man dann noch in der Politik ist und
Eigentlich müsste man das die Kinder fragen. Meine älteste Tochter ist ja selber schon erwachsen, hat selber schon Kinder. Mhm. Meine zweite Tochter studiert.
Wegen der sie in der Politik gelandet sind.
Unter anderem, ja, das kann ich mich noch ganz gut erinnern. Es ist irgendwie schwierig, das zu sagen, weil...
Das heißt, ich müsste eher fragen, was sind Sie, welcher Großvater?
Ja, auch.
Das ist
ja,
man noch mal anders als Vater, oder?
Ja, ja.
Wie erleben Sie das?
Ja, das ist noch einmal anders. Ich sehe den Unterschied zu meinen Großeltern. Ich habe natürlich viel weniger Zeit. Das ist ein Problem, das sich durch mein ganzes Leben zieht, nicht nur wegen der Politik, auch davor, wenn man auch arbeitsmäßig immer ganz stark eingespannt ist. Ich glaube, dass das größte Manko bei mir war, eine wenig zeitliche Verfügung zu haben, Verfügbarkeit zu haben. Und auch wenn ich da war, dann sehr häufig abgelenkt, weil es halt als Geschäftsführer, aber auch als Politiker nicht wirklich Wochenenden oder Ruhe gibt. Und so richtig, wie man sagt, Quality Time, also Qualitätszeit mit Personen zu verbringen, das habe ich eigentlich dann erst in den letzten Jahren wirklich gelernt, mir diese Sachen herauszuschneiden und das zu machen. Da war ich wahrscheinlich lange Zeit zu oberflächlich. Ich dachte, das geht schon so auch. Und sehe im Nachhinein, dass ich eigentlich viel von der Kindheit und vom Wachsen meiner Kinder nicht so mitbekommen habe, schon mitbekommen habe, aber doch viel weg war. Das würde ich heute anders machen.
Ja, es ist so ein Nebenbei. Man erlebt es zwar, aber es ist anders, wenn man es intensiv erlebt oder eben nur so parallel irgendwo, wenn es ein Paralleluniversum ist, um es überspitzt zu sagen vielleicht.
Das würde ich heute anders machen. Ich weiß heute, im Grunde genommen läuft dir nichts weg. Nimm dir einmal ein, zwei Tage, lass das Handy weg und kümmere dich um deine Kinder, mach was Nettes.
Schaffen Sie das heute?
Das schaffe ich heute viel besser als früher, weil ich es eingesehen habe und mir vorgenommen habe.
Und weil es auch gesund ist.
Und weil es gesund ist, ja.
Ist das so eine Sache auch, einige erzählen, dass Politik auch sehr ungesund sein kann? Jetzt, weil es ist auch zwar viel geistige Arbeit, aber auch körperliche Arbeit. Ich meine, man kann das nicht trennen, der ganze Körper ist im Einsatz. Haben Sie das auch so erlebt in all diesen Jahren, dass es durch die Anstrengung
man hat den Eindruck, nicht nur bei mir, aber auch bei gewissen Kollegen, dass Politik schon dazu beiträgt, dass man schneller altert, weil es einen doch dann sehr zehrt. Man bleibt mental sehr fit. Also dieses Ganze immer auf 100 zu sein, tut dem Hirn jetzt nicht schlecht. Also man könnte natürlich Burnout bekommen, also das ist aber überhaupt nicht mein Fall. Also ich merke, dass es mir im Kopf sehr gut tut. Es ist aber körperlich nicht das Ideale. Man hat eben zu wenig Zeit für Bewegung, kaum Zeit, sich regelmäßig oder irgendwie gesund zu ernähren. Das geht halt, man isst das, was gerade geht, geht und kümmert sich zu wenig darum. Man sitzt zu viel und ich würde sagen, es ist kein besonders guter, gesunder Beruf und auch nicht ein besonders familienfreundlicher Beruf, was unter anderem, denke ich, so wie es heute ausgelegt ist, einer der Gründe ist, warum in einer doch patriarchalen Kultur wie Südtirol oder generell in Europa viel weniger Frauen in die Politik gehen als Männer.
Ja, das geht sehr schleppend, diese Entwicklung.
Ja, das geht schleppend.
Wie, weil wir von Ihren Kindern gesprochen haben, wie waren Sie denn selbst als Kind?
Ich war eigentlich immer ein sehr guter Schüler. Ich habe mich immer sehr leicht getan. Ich habe nie besonders viel lernen müssen.
Mhm,
ich war
praktisch.
Das war angenehm, ja. Ich war zurückhaltend. Aber das ist auch mein Charakter. Ich bin eigentlich eher schüchtern.
Mhm.
Und das habe ich ja gesagt, das Komische in meinem Leben ist eigentlich, dass ich dann immer irgendwann vorne dran stand, obwohl ich es eigentlich nicht unbedingt wollte. Mhm. Das zieht sich so ein bisschen durch mein ganzes Leben.
Die Schüchternheit haben Sie aber abgelegt?
Man gewöhnt sich daran. Ich war nie jemand, der ganz gerne vor Menschenmassen spricht. Und das ist nochmal ein Unterschied, ob man vor einem Publikum über zu einem gewissen Thema spricht oder ob man irgendwo, das musste ich bei den 5 Sternen lernen, neben Beppe Grillo auf einer Bühne steht vor 2.000-3.000 Leuten und irgendwas sagen muss, was die auch interessiert irgendwo. Das muss man lernen, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran.
Mhm.
Das gehört zu den Sachen, das lernt man wie andere Sachen. Ich habe das Glück, dass ich zumindest rhetorisch nie Probleme hatte. Ich kann reden, ohne mich immer zu verhaspeln. Das Lampenfieber oder die Nervosität, die man hat, die legt man dann ab.
Das kann man lernen.
Man gewöhnt sich daran. Das macht einem heute dann gar nichts mehr aus.
Sind Sie frei von Eitelkeit?
Boah, das ist so eine schwierige Frage. Man schätzt sich selber immer am schlechtesten ein.
Doch kennt man sich am besten.
Ja. Na, ich glaube nicht, dass ich besonders eitel bin. Also auf mein Äußeres habe ich nie wirklich Wert gelegt. Ich bin auch meistens notorisch eher underdressed als overdressed, weil es mir nicht, also zumindest was mein Aussehen betrifft, nicht so wirklich am Herzen liegt. Natürlich, dass man angemessen aussieht, aber auf mein Äußeres setze ich nicht so viel. Ich habe einen gewissen Stolz, das ja. Also wenn ich was mache, dann möchte ich, dass ich es gut mache, dass mir niemand nachsagen kann, dass ich etwas schlecht gemacht hätte. Das hatte ich eben auch schon als Kind. Das prägt mich schon, also ein gewisser Stolz und ein gewisser Ehrgeiz ist da. Eitelkeit vielleicht weniger, aber das müsste man eben auch wieder andere fragen, weil ich glaube nicht, dass ich da ganz falsch liege.
Sie sind ein Bozner Gewächs.
Ein Grieser Gewächs.
Ein Grieser Gewächs auch noch dazu.
Ja.
Wie sind Sie aufgewachsen?
Geboren 70, als im Gries da aufgewachsen, noch späten 70er, 80er Jahre. Mein Vater war der bekannteste Arzt, nicht nur in Gries, glaube ich, sondern weit herum, der schon...
Allgemeinmediziner?
Er war Hausarzt, praktischer Arzt, Allgemeinmediziner. Hervorragend in seinem Fach, extrem beliebt bei den Leuten. Er hat von guter Hälfte der Leute gar kein Geld verlangt. Das war ein richtiger Idealist, deswegen hatte ich dieses Vorbild schon daheim. Aber auch einen Vater.
War die Praxis dann auch zu Hause? Oder dann doch irgendwo?
Gleich daneben, um 100 Meter daneben, also fast zu Hause. Und zu Hause war übrigens auch eine Praxis, denn er hat, jeder, der angerufen hat oder geläutet hat, es wurde niemand zu keiner Uhrzeit abgewiesen.
Mhm.
Und deswegen hatte ich das Vorbild eines idealistischen Vaters mit enormem Einsatz, der aber auch als Vater nicht so präsent war.
Mhm.
Aus zeitlichen Gründen ganz einfach. Dafür eine Mutter, extrem gebildet, die aus dieser Situation heraus zeitlebens dann Hausfrau gemacht hatte, obwohl sie Germanistik studiert hat, eine philosophisch veranlagte und schöngeistig veranlagte Frau war und immer auch den Eindruck gehabt, dass diese Frau weggeschmissen ist, die hätte ganz andere Sachen, die sie machen könnte. Und das hatte ich als Kind schon, diesen Eindruck, die müsste eigentlich viel mehr machen, habe ich ja auch immer gesagt.
Und was hat sie dann geantwortet?
Ja, dass ich recht hatte, aber jetzt noch geht es nicht, aber später werde ich es machen.
Und
das ist leider die Ausrede, die wir ganz oft haben, ich selber auch, später kommt das. Und das kommt dann nie. Und wenn man dann im Leben zurückschaut, dann tun einen die Sachen leid, die man immer auf später verschoben hat und nicht getan hat. Das ist in der Regel so. Und an dem arbeite ich zum Beispiel jetzt. Ich hatte also diesen Eindruck aus der Familie, war aber sehr behütet, es hat nie etwas gefehlt.
Mhm.
Ich war vielleicht sogar zu viel behütet, hatte aber eine absolut angenehme und glückliche und relativ stressfreie Kindheit.
Geschwister?
Ich habe einen Bruder, der ist nur ein Jahr jünger wie ich, also fast gleichaltrig, der mittlerweile schon lange im Ausland lebt.
Es klingt so, weil Sie Ihre Mutter ansprechen. Man kann jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, wer hat Sie mehr geprägt, Vater oder Mutter, beide gleichermaßen, so wie Sie es erzählt haben.
Eigentlich schon, ja.
Weil Ihre Mutter gesagt hat, ja, später, hat sie das aber dann doch irgendwie versucht auszuleben, so ihre Interessen, oder was ist sie zumindest aufgegangen irgendwo in ihrer Rolle zu Hause?
Ihre Interessen, Lesen, Musik, Theater, die hat sie ausgelebt.
Mhm.
Aber sie hat das dann nie zu einem Lebensinhalt gemacht. Denn sie war halt dann doch immer wieder die Hausfrau. Und sie hat es am Ende nie ausgelebt. Denn mein Vater hat gearbeitet, solange es ging, bis 71, wurde dann krank. Nach 2 Jahren Krankheit ist er verstorben. Sie hat ihn dann noch gepflegt. Mhm. Und als er verstorben war, war bei ihr die Energie weg. Dann wollte sie nicht mehr. Und das habe ich, tut mir heute noch leid, aber ich habe es nicht geschafft, sie irgendwie. Sie hatte dann irgendwo keine Lust mehr. Und,
sie lebt auch nicht mehr?
Sie lebt auch mittlerweile schon länger nicht mehr. Nein, sie ist dann vor mittlerweile auch schon einigen Jahren verstorben. Mhm. Was ich noch weiß als Kind, ich war in der Familie eigentlich immer eher der Revoluzer war. Also der sich nicht so gerne an die Regeln gehalten hat. Und auch das ist mir, glaube ich, ein bisschen bis heute geblieben.
Ja, aber das tut gut, wenn zumindest einer in der Familie dabei ist, der das ein bisschen aufwirbelt, das Ganze.
Sonst wird es langweilig.
Hat schon seine Vorteile für die ganze Familie, auch wenn es im ersten Moment vielleicht eher lästig ist. So.
Ja, stimmt.
Wem würden Sie sagen, haben Sie am meisten zugemutet in diesen politischen Jahren? Zugemutet, das kann jetzt im Positiven wie im Negativen sein. Wahrscheinlich sich selbst am meisten, wenn ich das so heraushöre.
Ja, ich würde sagen, mir selbst, meinen Partnerinnen und meinen Kindern, würde ich sagen, am meisten. Mhm. Das ist halt natürlich, weil man einen Job hat, der eben dann nicht so leicht, der hat keine Uhrzeiten. Und da ist es schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, obwohl ich es heute besser kann als früher.
Mhm. Wie reagiert, oder hat dann Ihre Tochter reagiert? Also nicht, dass ich es jetzt auf Ihrer Tochter aufhängen will, aber Sie haben das schön am Anfang beschrieben, die Entwicklung, wieso Sie da hineingeraten sind. Wie blickt die auf Ihre politische Tätigkeit heute?
Na, mit großem Interesse. Ich rede oft mit ihr über Politik. Sie hat selbst auch jetzt kandidiert bei einer Bürgerliste, echt? Dort, wo sie wohnt. War die erste nicht gewählt, also nur ganz knapp nicht gewählt. Ein extrem politisch interessierter Mensch, eine absolut intelligente Person, auf deren Meinung ich zum Beispiel sehr viel setze. Mhm. Ich frage sie immer wieder, wie sie da sieht, wie sie jenes sieht, und sehr interessant. Also sie sieht das sehr positiv und auch sehr verständnisvoll für meine zeitlichen Nachteile, die sich daraus ergeben.
Herr Köllensberger, bevor wir in die Schlussrunde kommen, bekommen Sie ein paar ganz kurze Fragen.
Das sind dann die schlimmsten, denke ich.
Na, als Politiker ist man daran gewöhnt. Ja. Die meisten handhaben das sehr geschickt, sage ich jetzt mal. Sie müssen einfach den Satz vervollständigen.
Okay, probieren wir.
Sie können sich die Zeit nehmen, die Sie brauchen. Geht nicht um irgendwie, es muss schnell gehen, nein, gar nicht. Die Autonomiereform von Arno Kompatscher.
Wird man im täglichen Leben wenig spüren.
Das größte Problem des Team K zurzeit ist,
gute Leute zu finden mit Kompetenzen, die Lust haben, sich für eine Veränderung im Land einzusetzen.
Das Schlimmste in der Politik?
Dass viele reden, die langen Zeiten und die knallharte Interessensvertretung, die gewisse machen.
An Landeshauptmann Arno Kompatscher schätze ich?
Ich schätze ihn. Ich schätze sehr seine Intelligenz, die er hat, seine Kompetenz. Auf der anderen Seite zu wenig Durchsetzungsvermögen.
Mit welchem Mitglied der Landesregierung könnten Sie am ehesten einen vergnügten Abend verbringen?
Mitglied der Landesregierung?
Sie müssen jetzt denken, wer alles in der Landesregierung sitzt.
Ja, nein, das spricht eben auch schon Bände.
Es kann auch niemanden geben.
Ich denke am ehesten mit Uli Meier, obwohl es auch, wenn sie keinen Alkohol trinkt, da glaube ich, könnte man recht einen lustigen Abend verbringen.
Es geht auch ohne Alkohol.
Ich ganz genau.
Eine gute Opposition zeichnet sich aus durch?
Durch konkrete Arbeit, Kontrolle, was ganz wichtig ist. Und auch dadurch, dass man immer wieder Zeichen setzt, indem man vernünftige Vorschläge macht.
Ich habe mal folgendes Gesetz gebrochen.
Da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, außer ein paar Strafzettel wegen zu schnell fahren. Na, sonst eigentlich habe ich das nie.
Am Tourismusland Südtirol stört mich?
Dass viel zu viel diesem Wachstum und diesem Tourismus untergeordnet wird, den wir brauchen. Aber wir müssen hier schon irgendwann klare Grenzen setzen.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Also da denke ich jetzt an Europa. Ich denke, dass Europa in der aktuellen Form nicht überlebensfähig ist. Wir müssen dringend zu einem weniger bürokratischen und mehr produktiven Gebilde kommen, denn nur im gesamten Europa, glaube ich, haben wir hier eine Zukunft.
Diese Politikerin oder dieser Politiker, lokal, national, international, hat mir jüngst leid getan, weil...
Also richtig leid tun...
Tun Politiker nicht?
Nein, das ist also richtig leid tun, nein, das würde ich
sagen
jetzt nicht
sagen. Sagen wir, wo sie nicht in der oder dessen Haut stecken wollten.
Also ich muss sagen, in den letzten 2-3 Jahren habe ich mir das ein paar Mal bei Arnold Schuler gedacht, weil er sich oft mehr verdient hätte, aber dann einige Male fallen gelassen worden ist von den eigenen Leuten.
Das Beste an den Landtagssitzungen ist...
Wenn es 18 Uhr ist und die Klingel läutet.
So schlimm.
Nein, das ist jetzt etwas überspitzt gesagt, aber es gibt oft interessante Diskussionen, aber es gibt oft stundenlange Diskussionen um wenig und mit wenig Qualität. Das ist das Schlimmste.
Schade. Durch die Bank hört man das eigentlich von den Landtagssitzungen. Und das ist doch eigentlich, vielleicht habe ich da eine zu idealistische zu einem idealistischen Blick darauf. Da müsste es doch, das wäre die Möglichkeit, wirklich zu debattieren, sich zu streiten in der Sache.
Ja, das passiert
nicht
auch
beleidigt
hier und da.
Zu sein. Hier und da.
Hier und da gibt es gute Diskussionen zu interessanten Themen. Das Schlimmste ist aber, wenn man merkt, dass, so wie das Konstrukt hier ist, der Landtag nicht wirklich was entscheiden kann. Denn am Ende macht die Regierung, was sie will. Der Landtag dient dazu, da der Regierung eine Mehrheit.
Das höchste Organ wäre.
Das höchste Organ, das einzige gewählte Organ, das wir unbedingt aufwerten müssten. Ich hätte hier auch einige Vorschläge, aber das scheitert auch daran, dass die Mehrheitspartei kein Interesse was hat, am Status quo zu ändern. Sie kommen aus einer Zeit, in der sie locker eine Zweidrittelmehrheit im Landtag hatten. Und natürlich war es damals eine Bude, die es laut Autonomiestatut und laut Demokratie braucht, um das durchzuwinken. Aber sie sieht es heute noch so, obwohl sie eigentlich schon nur mehr 13 Abgeordnete stellt auf 35.
Schwenken wir mal den Blick von der Regierung in die Opposition hinein. Würden Sie selbstkritisch sagen, welche Art von Politik Opposition macht Team K? Macht sie eine gute Oppositionarbeit oder schwächelt auch sie? Und insgesamt, wie ist die Opposition aufgestellt? Ich kann mich erinnern, seit Beginn an sagen Sie auch, Opposition schwierig, so schwache Opposition, das geht so durch diese Legislaturen hindurch. Aber fangen wir vielleicht selbstkritisch an. Ist Team keine gute Oppositionspartei?
Ich glaube schon, also ich würde sich selber bewerten, ist immer unsympathisch, aber ich würde uns insgesamt schon eine gute Note geben. Niemand ist perfekt, aber ich glaube, die 4 Abgeordneten, die wir sind, wir arbeiten wirklich. Wir schauen uns die Dinge an, wir versuchen das Ganze nicht oberflächlich populistisch zu machen, sondern in die Tiefe zu gehen. Unsere Vorschläge haben Hand und Fuß, das kommt vielleicht auch daher, dass wir als sozialliberale Partei intern eine große Spannweite haben und die Vorschläge durchaus auch diskutieren müssen. Wenn man nur eine Linie ideologisch hat, ist es leichter, aber so, das ist der Vorteil, es kommen dann Vorschläge heraus, die beiden Aspekten standhalten, einer kritischen Beachtung von rechts wie links standhalten können. Und wir machen sehr viel Kontrollarbeit. Das, glaube ich, machen wir gut. Wo wir nicht so gut sind, ist wahrscheinlich in der Kommunikation.
Was heißt das? Das sagen viele Politiker in der Kommunikation. Aber was heißt das genau?
Ja, die Politik ist leider, was mir völlig widerstrebt, immer mehr Marketing geworden. Man muss Marketing machen und auf den sozialen Medien präsent sein und Videos drehen und das ganze Zeug machen, das ich hasse.
Aber Sie machen es mittlerweile eher ein bisschen.
Ich muss es machen, es geht nicht anders. Sonst weiß ja niemand, was du tust. Und Politik ist natürlich, man muss irgendwann gewählt werden, deswegen müssen die Leute wissen, was man tut, dann können sie entscheiden. Sie können mich dann wählen oder nicht wählen und das Team K wählen oder wen sie wollen. Aber man muss kommunizieren. Und da, glaube ich, haben wir unsere Limits. Aber insgesamt, glaube ich, niemand macht es perfekt, glaube ich, gehören wir schon zu den Parteien, die seriöse Arbeit machen, seit Jahren schon, obwohl wir in der Opposition sind.
Über das Team K wird gerne gesagt, so ähnlich wie Sie das jetzt von sich selbst sagen, ja, eben gut und Kontrolle und die kümmern sich um die Themen. Auf der anderen Seite sagen dann viele gleichzeitig auch immer, ja, aber ein bisschen beliebig, ein bisschen populistischer geworden, in gewissen Dingen positioniert sich das Team K zu wenig. Sie sagen, dass wir sind ja nicht links und rechts, wir positionieren uns je nach Thema. Ist an dieser Kritik was dran oder ist das das Übliche, die üblichen Floskeln, die man dann halt so zu hören bekommt?
Ja, das hängt mit dem zusammen, was ich davor gesagt habe. Politik ist sehr stark Marketing geworden. Und natürlich tun sich die Parteien, die nur ein Thema haben, einen Slogan haben, eine Ideologie haben, leichter, draußen bei den Leuten ganz klar zu sagen, ah, die stehen für das. Die stehen für Ausländer, Ausländerhass, positiv oder negativ, wie man es bewerten will. Die stehen für CO2 und Klima. Beim Team Kaiser ist das jetzt nicht so leicht. Wie gesagt, wir sind eine Bürgerliste, wir sind sozial-liberal aufgestellt, wir sehen den Aspekt der Wirtschaft, wer die Torte produziert, wir sehen den sozialen Aspekt, wie die Torte verteilt wird, wir versuchen das in Einklang zu bringen. Deswegen glaube ich, dass wir natürlich hier und da muss man auch ein wenig einen Slogan finden, der dann vielleicht populistisch ist, weil man muss es irgendwann kondensieren und vereinfachen, um etwas auf den Punkt zu bringen, ohne dass man jedes Mal eine halbe Stunde erklären kann. Das hat man meistens schon gar nicht auf den sozialen Medien nicht die Zeit. Ich glaube aber, dass wir relativ wenig populistisch sind. Natürlich mit der Schwierigkeit, dann ganz klar sich ein Profil zu geben. Was wir aber schon sind, und das glaube ich wissen alle, wir sind eigentlich die wahre Antisystempartei. Mhm. Oder wie die SVP jetzt gerade in Bozen das ja selbst formuliert hat, sie sind unser größter Gegner uns gegenüber. Und das, glaube ich, wissen alle. Das charakterisiert uns, dass wir hier versuchen, dieses System zu ändern.
Was ist das Problem an der Opposition zurzeit insgesamt?
Die Opposition hat durch den Wegfall von Leuten wie Hans Heiß oder Ricardo de los Barba oder anderen an Qualität eingebüßt. Die Opposition selbst, es gibt ja nicht die Opposition.
Das ist ein
Sammelsurium aus allen jenen Parteien, die keine Regierungsbeteiligung haben. Das geht von rechtsextrem bis sehr links hinüber. Es ist natürlich dann ganz klar schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Natürlich haben die Mehrheitsparteien einen gemeinsamen Nenner, die haben ein Regierungsprogramm. Mit vielen Kompromissen, aber das haben sie und für einen gemeinsamen Nenner haben sie. Wir haben in der Opposition zwischen einem Wirt Anderlein, einem Sven Knoll, Brigitte Vogt, einem Paul Kölnsberger, einer Maria Reeder relativ wenig gemeinsame Nenner. Wir können uns oft einigen und dann oft einmal wird das auch sehr knapp für die Mehrheit. Aber es gibt ganz viele Themen, wo wir uns nicht einigen können. Und was mich persönlich stört, es sind dann doch einige, die durch populistische Sprüche glänzen, dass sie sehr gut können, aber nicht so sehr durch Arbeit oder in die Tiefe gehen. Was aber nicht unbedingt 1:1 proportional beim Wahlerfolg dann sich widerspiegeln. Das ist halt schade.
Eigentlich schon verwunderlich, dass die Mehrheit es immer noch schafft, irgendwie ihre Anträge durchzubringen oder die anderen eben abzulehnen, weil es ja oft wirklich sehr knapp ist und meistens eben Stimmenausgleich und dann natürlich geht ein Antrag auch nicht durch.
Es geht sehr oft unentschieden aus, sehr oft, was die Mehrheit gemacht hat.
Das müsste an der Opposition liegen.
Natürlich, ich sage oft, mit der Opposition werden wir keinen Krieg gewinnen. Wir haben ja zwei mittlerweile Überläufer, die meistens mit der Mehrheit stimmen. Und dann kommen wir aus einer Pattsituation natürlich wieder in eine Situation, wo die Mehrheit, wenn nicht etwas schief geht, sich mehr oder weniger die Mehrheiten sichern kann, um die zumindest bei den wichtigen Dingen, um die durchzubekommen.
Das heißt, Überläufer für jene, ein bisschen zu erklären vielleicht, die da nicht so drin sind, Überläufer bedeutet, man sitzt bei einer politischen Minderheit, stimmt am Ende dann bei gewissen Themen dann noch mit der Mehrheit, damit die ihre Stimmenpaket zusammen hat. Und das tut man dann ja nicht aus Freundlichkeit. Da geht es dann um Geschäfte quasi.
Vielleicht können Sie das
ein bisschen näher erklären für jene, die das nicht so...
Also wir stimmen auch oft mit der Mehrheit, muss ich sagen, weil wir unterscheiden nicht so sehr rechte, linke, sondern intelligente oder nicht intelligente Vorschläge. Wenn ein Vorschlag intelligent ist, dann sind wir dafür, ganz gleich, wo er herkommt. Und wir stimmen sehr oft für SVP-Vorschläge, viel öfter als das umgekehrt passiert. Etwas anderes ist man aber, wenn man als Oppositioneller bei kritischen Themen oder bei einem Haushalt zu Hilfe eilt. Ich meine, wir können alle zählen im Landtag, wir sehen genau, die Mehrheit, die geht jetzt unter. Und dann kommen zwei und eilen ihnen zu Hilfe, um sie zu retten, weil sie sich das abgesprochen haben.
Was bekommt man für die Rettung?
Das weiß ich nicht, das müssten sie die Betroffenen...
Hat man es versucht mit dem K?
Nein, eigentlich nicht, nein. Mhm. Nein, das ist uns noch nie passiert. Okay. Und dann natürlich, ja, dann natürlich wird es oft einmal augenscheinlich, dass hier eine Hilfeleistung erfolgt im Austausch oder im Versprechen für was als Gegenleistung, das weiß ich nicht. Ich denke, dass es halt ein bisschen ein Do ut des ist und meistens geht es ja nur darum, dass danach die Betroffenen halt ihre Beschlussanträge als Gegenleistung auch durchbekommen, was für Opposition jetzt nicht gerade
geben
die Regel
ist. Geben und nehmen ist das dann irgendwo.
Ja, das gehört zum politischen Geschäft. Wenn man es nicht ganz schmutzig macht, dann ist das auch im Bereich des Normalen. Die Wähler müssen dann entscheiden, wie sie mit den entsprechenden Personen umgehen, ob ihnen das passt. Ob ihnen das nicht passt.
2019 sagten Sie zu uns als FF, wir als DIMK wollen frischen Wind in die Politik bringen, die politische Monokultur in Südtirol beenden, die SVP zu einer echten Koalitionsregierung zwingen. Wir wollen alte Denkmuster aufbrechen. Und Sie sagten auch, dass Sie das Team so aufbauen wollen, dass Sie es verlassen können. Würden Sie das auch alles noch so unterschreiben, wahrscheinlich nach unserem Gespräch? Klingt das immer noch ähnlich?
Insgesamt schon. Ich würde heute sagen, dass eine Regierungsbeteiligung des Team K schon schwierig wäre. Nicht nur für die SVP, auch für uns.
Auch für das Team K, natürlich.
Auch für uns, das wäre sehr schwierig, weil wir gerade eben nicht so schmerzbefreit und kompromissfähig sind, dass wir alles durchwinken würden.
Warum ist das Team K nicht so kompromissbereit?
Ja, weil wir halt schon angetreten sind, um was zu ändern. Und wenn sich nichts ändert, dann haben wir kein Interesse dran. Und nur sagen, ich habe jetzt mein Ressort, das verwalte ich. Und bei den anderen rede ich nicht rein, das geht für uns nicht. Also, wenn die Urbanistik jemand anders hat und er will jetzt wieder Hotels auf der grünen Wiese bauen, dann bin ich da dagegen, auch wenn es nicht mein Ressort ist. Für das bin ich nicht zu haben. Da ganz gleich, und wenn die Regierung fällt, bin ich nicht dafür zu haben. Deswegen, da glaube ich, hätten wir ein echt schwieriges Zusammenleben. Aber wenn die Mathematik da ist, dann können wir sie dazu zwingen, das war ja dieser Satz, dann haben wir auch die Möglichkeit,
eben echte
Koalition, und gewisse Sachen durchzusetzen. Und wenn in meinem Regierungsprogramm steht, wir arbeiten nachhaltig, wir möchten Grund und Boden schützen, dann baut man keine Hotels in der grünen Wiese. Dann berufe ich mich auf ein Programm und dann geht das gar nicht. Also mit uns wäre das überhaupt keine Diskussion, sonst fliegt die Regierung. Und das wissen Sie, und das ist der Grund, warum Sie nicht unbedingt in der Regierung möchten. Und das Zweite, dass man irgendwann sagen muss, es reicht, der Politik ist ein, glaube ich, schon ein, seine Zeit in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Zumindest für mich ist es und für meine Kollegen ist das ganz sicher der Fall. Und da muss man dann auch wissen, wann genug ist.
Wie weiß man das?
Also ich weiß, ich gehe ganz sicher nicht als Rentner, als Politikrentner. Ich gehe schon davor. Man merkt es persönlich, wenn einem anfängt, die Energie oder die Motivation auszugehen. Das ist bei mir noch nicht der Fall. Zum Zweiten, es ist auch eine Frage der Verantwortung. Man arbeitet ja daran, die Partei in guten Händen zu lassen, sodass es funktioniert und ohne einen weitergeht. Daran arbeite ich, und wann das soweit ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da ich werde auch ganz sicher keine Daten da nennen.
Das ist immer
ich mache es so lange, wie es ich mache es so lange, wie es nötig ist. Wie lang genau das ist, das weiß ich jetzt nicht.
Das heißt, wohin wollen Sie das Team K führen? Dorthin, dass es eben eine stabile Geschichte ist mit Leuten, wo Sie wissen, die vertreten die Grundgedanken, Grundwerte, denen die Partei oder Bewegung gegründet worden ist.
Ganz genau. Und dann muss man loslassen. Dann wird das, was wird, und das müssen dann neue Leute entscheiden.
Das klingt aber so, und das finde ich dann schön, weil Sie sagen, bis man die Motivation verloren hat. Im Umkehrschluss bedeutet das, Sie haben die Motivation noch nicht verloren.
Absolut nicht.
Man hatte das ein bisschen den Eindruck, vielleicht auch nach den Europawahlen, wo verdammt knapp ja ausgegangen ist, sowohl für Sie als auch die grünen Kollegen Brigitte Foppa damals, und wo man gemerkt hat bei Ihnen beiden, da ist so viel Herzblut dabei und das wäre wirklich ein politisches Anliegen von Ihnen beiden, wenn das klappen würde. War das eine schwierige Niederlage für Sie?
Nein, es war überhaupt keine Niederlage. Ich hatte mir ganz, ganz wenig Hoffnungen und Chancen ausgerechnet, das war klar. Es ist ein bisschen schade, ich hätte es zum zweiten Mal geschafft, als Meistgewählter im Wahlkreis Nordosten meiner Partei, erst war es Pio Europa, dann war es Kalender, nicht aus Wunsch, sondern gezwungenermaßen. Aber die Parteien haben die Wahlhürde knapp nicht geschafft. Wenn hier in Italien das deutsche Wahlgesetz für Europawahlen gelten würde, wäre ich zweimal nach Brüssel gefahren, weil es diese Wahlhürden nicht gibt. Und so sagt man ein bisschen, ja, schade, Brüssel hätte mir als Lebenserfahrung, hätte mich wahnsinnig interessiert, einmal oben zu sitzen. Es muss aber nicht sein, mir geht es hier genauso gut. Ich war auch nicht wirklich frustriert über den Wahlausgang. Das wäre ein Wunder gewesen, wenn es geglückt hätte. Also, und dann die Wunder glaube ich jetzt nicht so, deswegen war ich da völlig realistisch. Was mir nicht gepasst hat, ist dieses unsägliche Wahlgesetz in Italien, das mich gezwungen hat, mir einen nationalen Partner zu suchen. Und es war bei Gott nicht mein Wunsch, auf einer Kalenderliste anzutreten, mit dem ich politisch zwar einige Sachen einverstanden bin, andere gar nicht, aber mit der Person auch gar nicht wirklich viel anfangen kann. Und das hat natürlich auch unser Wahlresultat irgendwo limitiert. Ganz viele Leute haben uns nicht gefunden, mich einen Tag danach noch gesagt, wo war das Team K? Oder teilweise, natürlich gab es auch Diskussionen, weil Kalender oft Sachen sagt, mit denen ich zum Beispiel nicht einverstanden bin. Und diese Zwangsehe, das hat mir einfach überhaupt nicht behagt. Ich glaube, dass man mir eher dieses Unbehagen angemerkt hat. Aber Frustration würde ich es nicht sagen.
Aber spüren Sie manchmal Müdigkeit oder Verschleißerscheinungen?
Ja, man ist manchmal schon so ziemlich stuff, wenn man so ist. endlosen Sitzungen rausgeht oder wenn wieder einmal nichts weitergegangen ist oder wenn man was durchgebracht hätte, aber einer in der Opposition hat sich müsste enthalten, statt dafür zu stimmen, dann sagt man schon hier und da, hat man schon den Gedanken, ihr könnt mich alle mal, aber das legt sich dann ganz schnell wieder. Nein, die Motivation, mit der ich angetreten bin, die Beweggründe, die sind noch da und solange ich das verspüre, mache ich gerne weiter und wie gesagt, wenn sie dann so ganz böse mit mir sind, dann bleibe ich erst recht.
Also alle, die jetzt zuhören, sie wissen, was die Strategie wäre.
Ja, genau.
Was wollen Sie politisch in den kommenden Jahren noch erreichen?
Mir geht es vor allem darum, dass das Team K für die Zukunft gut aufgestellt ist und weitermachen kann, so wie es geworden sind, als fixe Größe mit einer Stammwählerschaft und das noch ausbauen kann.
Würden Sie heute, in diesem Gespräch haben wir ein paar Sachen Revue passieren lassen, auch so Ihren politischen Werdegang. Würden Sie heute mit diesem Wissen, würden Sie diesen Weg nochmal beschreiten, in die Politik zu gehen?
Ja, ich würde das machen, ja. Ich habe das damals ein bisschen blauäugig gemacht, aber ich würde das als persönliche Lebenserfahrung nicht missen wollen. Man hat jetzt wirklich verstanden, wie dieses System eigentlich funktioniert, auch ein bisschen, wie teilweise absurd es ist. Ich hätte an Lebensqualität und wahrscheinlich auch finanziell mehr erreicht, wenn ich geblieben wäre, wo ich war als Unternehmer. Aber ich würde sagen, ich würde nicht alles in meinem Leben, was ich gemacht habe, noch einmal machen, aber den Schritt würde ich durchaus noch einmal tun.
Gab es in dieser Zeit eine Sache, wo Sie selbst nicht ehrlich zu sich waren? Man sagt immer, Politiker sind eh nicht ehrlich, schon gar nicht mit Bürgerinnen und Bürgern, aber wo sie selbst mit sich mal nicht ehrlich waren.
Politisch, glaube ich, war das nicht so. Ein bisschen, was ich bei mir merke, und das hatte ich davor ja beim Gespräch über meine Eltern noch gesagt, man sagt, gewisse Sachen, die ich gern tun würde, die mache ich, sobald ich dann in Zukunft einmal Zeit habe. Und da lüge ich mir ein bisschen selber in den Sack. Gewisse Sachen könnte man längst schon anfangen. Ein paar Sachen, muss ich sagen, habe ich mich gebessert, habe ich sehr wohl geändert und mache ich jetzt. Aber es sind immer noch einige Sachen, wo ich sage, da kommt jetzt dann der Moment, wo ich das machen werde. Und da lüge ich mich ein bisschen selber an.
Und umgekehrt, also wo Sie nicht ehrlich genug zu anderen waren?
Also ich bin eigentlich nicht so der Typ, der lügt. Ich sage eher, also immer das, was ich sage, ist wahr. Nicht alles, was wahr ist, muss ich unbedingt sagen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich lüge. Natürlich passt man sich, wenn man redet, vielleicht oft seinem Gegenüber ein wenig an. Aber Unehrlichkeit ist, glaube ich, jetzt nicht mein größtes Problem.
Und sonst heißt es ja immer in der Politik, sonst sagt man nichts, bevor man irgendetwas Falsches sagt.
Das geht und ich bin auch jemand, der sagen kann, wenn ich von einem Thema nichts verstehe, dann sage ich, dass ich dazu nichts sage. Also nichts,
ja,
lieber
nicht
sage. Ist
auch nicht selbstverständlich. Ja. Würden Sie heute im Nachhinein sagen, dass diese ganze Geschichte rund um Corona 600-Euro-Bonus, hat Ihnen das mehr geschadet oder hat es Ihnen vielleicht mehr genutzt?
Na, das hat mir sehr geschadet, stimmenmäßig, vom Ansehen mäßig. Und das hat mich unglaublich geärgert. Ich wusste ja, dass Sie mich scannen. Sie haben mein ganzes Leben gescannt. Es gab nicht nur in der Politik, auch in Journalisten, die weit in meine Vergangenheit zurückgeschaut haben, sogar Leute aus meiner Vergangenheit angerufen haben. Sie haben niemanden gefunden, der ein schlechtes Wort über mich verloren hat.
Auf das bin ich, im Keller.
Ja, keiner. Auf das war ich stolz und ich habe immer geschaut, wirklich alles sauber zu machen. Nicht seit ich in der Politik bin, auch davor. Ich habe immer Steuern gezahlt. Ich habe sogar sehr viele Steuern gezahlt, weil ich relativ gut gearbeitet habe. Immer, ich könnte mir eine Wohnung von dem kaufen, was ich an Steuern gezahlt habe. Und dann macht man so einen Fehler, der natürlich dargestellt wurde irgendwo als Geiz oder er möchte jetzt die 600 Euro auch noch. Und das ist es mir überhaupt nie gegangen. Ich war oberflächlich, ich hatte da eigentlich keine Ahnung, was ich da angesucht hatte. Aber das Prinzip ist so, wenn Sie auch Unternehmer sind und Sie haben Ihr Leben lang wirklich Steuern geblecht, im Unterschied zu sehr vielen anderen Kollegen im Landtag, die immer nur Politik gemacht haben. Ich habe wirklich privat verdient und viele Steuern gezahlt. Dann hat man im Kopf, als Unternehmer, wenn von Rom einmal was kommt, dann nimmt man das aus Prinzip. Ich habe dann, und das hat mich besonders geärgert, ich habe das dann ein paar Monate danach verstanden, dass es hier um einen Corona-Bonus ging, der mir zwar völlig gesetzlich zugestanden ist, ich hatte ja auch mit meiner Mehrwertsteuernummer große Ausfälle in der Corona-Zeit, weil ich nicht arbeiten konnte als Berater und was ich noch nie mehr getan habe. Ich habe aber gesehen, dass das eigentlich war für die so stand es wortwörtlich, partite iva in difficoltà, und jetzt in Schwierigkeiten war ich nicht. Als ich das verstanden habe, habe ich das Geld freiwillig zurückgezahlt an die IMS und nicht mehr daran gedacht. Ich habe mich danach auf der Titelseite wiedergefunden von einer Zeitung, das 4 Tage hintereinander, obwohl ich das völlig legal erhaltene Geld schon längst zurückgegeben hatte, aus einer ethischen Überlegung heraus, und war eigentlich besonders sogar ehrlich in diesem Fall. Ich kenne nicht viele Leute, die ein Geld, das ihnen zusteht, freiwillig zurückgegeben haben, weil sie es ethisch nicht ganz richtig finden. Und eigentlich hätte ich das sogar gesehen. Ja, eigentlich habe ich es ja eigentlich richtig gemacht, weil ich, sobald ich es verstanden habe, habe ich das behoben. So. Und ich wurde hier sowas von in die Pfanne gehaut. Das war wirklich grenzwertig und auch mir gegenüber, denke ich, absolut ungerecht. Man hat keine Chance, sich irgendwie zu rechtfertigen. Das hat mir natürlich enorm geschadet.
Wenn ich gesagt habe, es klingt dann jetzt vielleicht eigenartig oder doch auch genutzt, im Sinne von, und da nehme ich uns Medien ja gar nicht aus, sie waren ja nie der Typ Politiker, so im klassischen Sinne, sondern immer diese Antipolitiker. Und das ist dann immer ja eine Wohltat, solche Menschen in der Politik zu haben, die eben nicht im System, nicht eben irgendeine politische Karriere hinter sich haben, sondern eben dieser Typ Antipolitiker. Und da hat man sicher manchmal auch ihnen ein bisschen sehr auf ein höheres Podest gestellt als Abgeordneter, auch medial. So der Heilige, ich glaube, irgendwie in den Gängen des Landtags wurde auch der Heilige Paul oder Sankt Paulus so.
Diesen Titel verdanke ich Hans Heiß. Ich mag den Hans Heiß sehr, für das bin ich ihm nicht dankbar, weil dieses Heiligen-Ding, ich bin kein Heiliger und ich wollte es auch nie sein, das interessiert mich überhaupt nicht.
Wir als FF haben ja auch geschrieben, Heilige fallen quasi sehr tief oder stürzen noch tiefer als andere, die von einer anderen Ebene. Deswegen sage ich ja auch, medial ist da im Vorfeld ja doch auch einiges mit ihnen gemacht worden, im Guten wie im Schlechten. Ja. Und dann stürzt man viel. Deswegen sage ich im Guten vielleicht, weil dann mal ihre Person zurechtgerückt worden ist. Vielleicht das für sie dann auch eher besser war, im Sinne von, sie sind dann nicht mehr der Heilige gewesen. Und weil man dann ja doch wieder lernt, wie dieses Geschäft so läuft und wie die einzelnen Protagonisten ticken. Was sie vielleicht davor, oder wenn man es am eigenen Leib spürt, dann nochmal anders für die Zukunft für sich einordnet.
Ja, ja, natürlich. Selbst für sich selbst weiß man ja, dass man kein Heiliger ist, dass man aber ehrlich ist. Und für mich hat sich da nichts geändert, nicht vor und nicht nach dem 600-Euro-Bonus. Ich war immer ehrlich und ich werde immer ehrlich sein. Natürlich prägt einen das schon ein bisschen, nicht? Wenn man mal so richtig die Breitseite kriegt und sagt, okay, dann das System schlägt irgendwann zurück und das war dann da halt so und aber ich kann damit leben. Es stimmt auch, dass ganz am Anfang wurde ich teilweise auch zu hoch aufs Podest gestellt, ohne dass ich bis zu dem Zeitpunkt irgendeine besondere Leistung erbracht hätte, außer dass ich eben irgendwo ein Antipolitiker war, der in dieses System hineingeraten ist, so ein bisschen als Systemfehler, was an und für sich jetzt noch nicht die große Leistung ist. Dass ich heute kein Heiliger mehr bin, ich war es damals nicht. Also wie gesagt, für mich hat sich nichts geändert in der Außenmeinung. Es ist schwierig zu sagen, ob da noch was hängen geblieben ist und was hängen geblieben ist. Ich hoffe, dass nicht irgendwo hängen bleibt, dass ich unehrlich wäre, denn das hat mit dieser dummen Geschichte wirklich nichts zu tun.
Haben Sie in diesem Fall oder auch gab es andere Momente, wo Sie mal daran dachten, das Ganze an den Nagel zu hängen und der Politik den Rücken zu kehren?
Ich habe da oft drüber nachgedacht.
Oder auch in anderen Momenten, muss jetzt nicht diese, in dieser Geschichte.
Na, ich habe oft darüber nachgedacht, weil ich ja nicht jetzt das Problem hätte. Ich hätte sofort etwas anderes zu tun im Leben und auch keine, da auch nicht irgendwie von dem Gehalt abhängig wäre, weil ich eben andere Sachen machen könnte. Denkt man oft darüber nach, ob das mit sich selbst noch stimmig ist, ob ich noch die Energie habe, die Motivation, das zu machen. Aber ich, wie gesagt, ich merke, dass ich die Motivation und die Lust noch dazu habe. Ich finde Politik eigentlich einen wunderbaren Job mit schreiben zu dürfen an den Regeln, wie die Gesellschaft funktioniert. Und man hat auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein. Es ist ganz was anderes, wenn ich heute Teil einer nationalen Partei wäre, dann kann ich gehen und die Maschinerie läuft weiter. Dadurch, dass man aber eine eigene Bürgerbewegung aufgebaut hat, sieht man natürlich, das sind ganz, ganz viele Leute, die mit Idealismus mitarbeiten, ohne dass sie damit irgendein Interesse hätten, weil sie was verdienen. Null. Und den Leuten gegenüber ist man verantwortungsvoll und sagt, ich mache das dann schon so lange, bis ich weiß, dass es ohne mich geht.
Einfach so ein bisschen wie ein Unternehmen. Vielleicht schlechter Vergleich, aber...
Ja, irgendwo ist es so, ja.
Welche Träume haben Sie noch außerhalb der Politik?
Also, große Träume, das, was
Sie
mir,
sind kein Träumer.
Nein, da bin ich vielleicht zu pragmatisch. Was ich schon möchte, jetzt und vor allem nach der Politik, dass ich danach nicht mehr die Uhrzeiten habe, sondern nur noch Sachen mache, die mir Spaß machen, sobald sie mir Spaß machen.
Man darf aber ab und zu schon träumen, denke ich, auch wenn man Pragmatiker ist.
Natürlich.
In diesem Sinne, Herr Kölnsberger, vielen Dank, dass Sie hier waren und zu diesem Gespräch bereit waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie doch ein bisschen weiter träumen, trotz Politik oder gerade wegen Politik.
Ja, auf jeden Fall.
Ich könnte Sie jetzt zum Schluss noch fragen, natürlich, was können wir noch von Ihnen erwarten? Einiges haben Sie eh schon genannt, weiterhin in Wespennester stechen.
Diese Angewohnheit, die werde ich beibehalten, ja.
Und vor allem eine gute Besserung für Ihre Stimme.
Das hat eh ganz gut geklappt. Heute noch früh war es schlimmer.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kann ich auch nicht mehr reden, jetzt ist es Zeit, dass wir es lassen. Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Paul Kölnsberger. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, Sie bleiben uns weiterhin treu, auch im Laufe dieses Jahres, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man den Podcast hört. Auf bald.
Auf bald, danke.